Herzlich willkommen. Es sind Sommer- und Urlaubswochen im Sneakpod. Das hier ist Folge 792. Und zu derselbigen begrüßen wir zur Besprechung von Triangle of Sadness den Kapitän, den Gastkapitän Andy vom Nerd Talk. Hallo.
Hallo. Außerdem mit dabei eine kleine, fahrige Putzfrau, die für manche Überraschung gut ist, Christoph. Hallo.
Hallo. Und komplett in den Wolken ist Bob.
Champignon. I mean Champagne. Quick. Bollinger.
In den Wolken.
In den Wolken, genau.
Ja. Ja, ja. Ihr habt nach Urlaubsvertretung gerufen und ich bin da.
Ihre Sperbenfilme in letzter Zeit, fällt mir auf.
Stimmt.
Stimmt, ja.
Was war den hatte ich mir auch angeguckt, Paradise.
Paradise, Paradise, so hieß der. Ja. Ich habe gerade überlegt, wie der hieß. Ja, wow, diesmal so komplett andere so. Rolle.
Genau. Ganz ja, kleine Rolle, musste wenig Text lernen. Also wir sprechen über den Film Triangle of Sadness, den habe ich euch aufgebürdet.
Mit 2 Stunden 27.
Genau, da habe ich mir gedacht, oh, was habe ich denen da nur angetan? Aber ich habe ihn vorher schon mal gesehen und fand ihn so gut und dachte, oh, den guckst du sowieso mit deiner Frau nochmal. Dann bring den doch einfach mal hier ins Gespräch für den Sneakpot. Der neue Film von Ruben Östlund, der hat vorher ja den Film, wie hieß er denn, The Square gemacht. Der ja auch schon das, so einiges ja. Aufsehen erregt hat, bei euch, glaube ich, auch besprochen wurde.
Echt? Hilf mir mal, was ist The Square? Das sagt mir gerade nichts.
Das war diese eine ikonische Szene, wo ein Mann mit oben ohne Körper in einem edlen Saal auf den Tisch gesprungen ist.
Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Nicht okay, gesehen? Gut.
Okay.
Also. Ja, weiter.
Triangle of Sadness, ein Film, der viel mit den mit Arm und Reich spielt. Es handelt von zwei Models, ein Mann und eine junge Frau, die ein Paar sind und die gemeinsam eingeladen werden, auf einer Yacht der Reichen und Superschönen, ja, eine kleine Kreuzfahrt zu machen.
Findest du, dass da Superschöne sind? Ne. Also den beiden war da niemand schön, oder?
Doch, die Tochter von dem Russen, würde ich dann schon sagen. Okay. Aber hast recht, sind eher reiche Leute. Also viele reiche Leute, mit denen sie da gemeinsam auf einer edlen kleinen Yacht schippern. Ich glaube, so ungefähr 20 Leute als Gäste. Also keine richtig große Kreuzfahrt, sondern eine richtig schöne, edle Yacht mit ganz toller Optik. Ja, und sie fahren dort und man sieht so ein bisschen das Leben der Reichen und Schönen. Und viel mehr sollte man über den Film eigentlich auch schon fast gar nicht mehr erzählen, als dass es halt so ein bisschen darum geht, die Beziehung zwischen den ganzen Personen untereinander und vor allem so diese Skurrilität, was Reichtum mit jemandem macht und was für Prioritäten man denn setzt, wenn man reich ist oder in was für einer Lebenswelt man lebt
und
oder glaubt zu leben.
Machtstrukturen sich dadurch aufbauen, genau, und wie die richtig vielleicht wieder durcheinander kommen können.
Wie abgehoben das Leben mancher reichen Menschen ist, was sie für Vorstellungen davon haben, wie der normale Pöbel so lebt.
Ja. Ja. Lustig, dass du sagst, kleine Yacht, 20 Gäste. Ich hätte das so genauso ähnlich wahrgenommen. Es gibt dann eine so eine Szene, wo einmal so durchs ganze Schiff gegangen wird mit der Kamera und irgendwie die gesamte Crew zusammengetrommelt wird. Und da ist dann plötzlich tauchen irgendwelche Filipinos in Dutzender Stückzahl auf, die irgendwo im Unterdeck arbeiten. Da habe ich plötzlich gedacht, so jetzt sind wir so auf Kreuzfahrtniveau. Wo waren die vorher alle? Die habe ich alle gar nicht zur Kenntnis genommen. Es ist irgendwie
genau richtig.
Sehr.
Ja, das war ja einmal zu sehen ziemlich am Anfang, wie die Chef-Stewardess oder was immer sie auch ist, die Oberkellnerin, das ganze Team darauf einschwört, dass die Reichen ein tolles Erlebnis auf dem Schiff haben sollen und jeder Wunsch ihnen erfüllt werden soll. Und kurz danach, also sie kommen dann in so frenetischen Jubel, feuern sich gegenseitig an, stampfen auf den Boden und dann switcht die Kamera und du siehst dann wirklich im Unterdeck, im fensterlosen Unterdeck, wie Filipinos da sitzen, auf ihrem Handy rumspielen und gerade ihre Pause machen. Das ist auch so dieser krasse Unterschied zwischen den nicht ganz so Armen und den dann doch richtig Armen. Ne?
Ja.
Fand ich schon sehr krass.
Am Anfang, als der Film hat ja drei drei Segmente, die unterteilt sind. Da werden dann auch immer so Interstitials so eingeblendet und dann steht da halt irgendwie, was weiß ich, der erste Teil heißt halt Karl und Laia.
Ja.
Genau. Also unsere beiden Model-Heinis. Und da sehen wir einen Ausschnitt aus deren Leben, wie die so, es fängt mit einem Casting an, mit so einem Model-Casting für ihn und dann später sehen wir sie beim Essen, wie sie sich dann in einen Streit verwickeln und dann irgendwie am Ende im Hotelzimmer irgendwie dann wieder halbwegs versöhnen. Dieser ganze Teil hat mich einfach nur abgestoßen. Ich fand den absolut furchtbar. Und hab da gesessen und hab gedacht, das sind Menschen, die in einer Welt arbeiten, die ich absolut öde und abstoßend finde. Also die, das so, wie es mir gezeigt wurde.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das, also so kennt man das ja in Anführungszeichen aus hier Heidi Klums komischer Show. Topfmodel. Und ja. Ich ging immer davon aus, das ist halt alles für diese Show übertrieben. Da müssen natürlich die sich dort bewerbenden armen Würstchen und Mädels gequält werden, damit das eine Show ergibt. Jetzt sehen wir hier, offensichtlich ist diese Erniedrigung auch sonst so scheinbar Teil des Programms. Und dann, wenn die dann so ihres Zwischenmenschliches, dass sie irgendwie er möchte eine Beziehung auf Augenhöhe führen und sie ist im Grunde, um es mal auf Deutsch zu sagen, eine manipulative Bitch. Sie sieht in dieser Beziehung, glaube ich, was anderes, irgendwie mehr so ein Business-Ding weil sie sagt das auch irgendwann mal, wir funktionieren gut zusammen für Social Media und für unsere Klickzahlen und so. Mhm. Und ich glaube, er will mehr von dieser Beziehung, das wird dann halt so verhandelt, aber die beiden sehr unreif, wie sie miteinander ihre Verhältnisse ausdiskutieren oder auch so, also für mich scheint da sehr viel Drehbuch durch und wenig echte Menschen. Und der Teil hat mich fürchterlich gelangweilt. Und ich habe gedacht, so, das halte ich nicht aus.
Echt?
2 Stunden 27, ich fand es grauenvoll.
Dass er dich abgestoßen hat, kann ich verstehen im Sinne von, was sind das für Menschen? Ne? Wie können Menschen so oberflächlich sein und wirklich nur so auf ihren eigenen Vorteil und auf möglichst viele Klicks aus zu sein? Aber ich fand das echt super, super spannend. Diese Szene mit diesen beiden, die sitzen in einem richtig schicken Restaurant. Und sie fragt ihn dann, das hier ist doch ein bisschen sehr viel Schickimicki, das magst du doch gar nicht. Nee, du magst es ja auch nicht. So nach dem Motto, die gehen teuer essen für ein Schweinegeld, finden das aber eigentlich beide scheiße, gehen aber trotzdem dahin. Und dann finde ich ja vor allem so diese Dynamik, Frauen als Model verdienen mehr als die Männer. Und er sagt dann hier, kannst du nicht mal zahlen, ich habe doch gestern gezahlt und du verdienst doch mehr. Und da fing das Ganze für mich dann schon an zu zündeln. Und gerade so beim zweiten Mal gucken, habe ich dann nochmal so drauf geachtet, dass sie ja dann auch tatsächlich, wie du schon sagst, zu ihm sagt, ja, sie ist manipulativ und sagt, du, ich bin, irgendwann bin ich irgendeines Mannes Trophy-Wife und bild hier nichts drauf ein, dass mit uns beiden das läuft, nur weil es halt Klicks generiert. Und das fand ich dann schon sehr spannend, wenn man das dann ein zweites Mal guckt und dann guckt, wie das Ganze sich dann entwickelt. Weil er dann ja letztlich sagt, ne, irgendwann, ich wette, du wirst mich lieben lernen und irgendwann willst du mich heiraten. Und dann kommt ja der große Cut und dann geht's erstmal mit der Story weiter und später irgendwann klärt sich da einiges. Fand ich ganz spannend.
Ich fand, dass der Teil war mir nicht, also auch dieses, ja, du wirst mich lieben lernen und klar, am Schluss der Geschichte sehen wir, dass da echte Eifersucht ist, insofern ist da vielleicht auch irgendwie mehr dahinter als nur ein, das ist ein Business-Deal. Wenn das so wäre, dann wäre sie ja nicht so eifersüchtig, aber das war mir
alles. Doch, kann ja auch verletzt sein, einfach weil ihre Macht dadurch beschnitten wird, gell? Also ohne das zu spoilern, was da passiert, es zeigt ihr halt, dass sie nicht mehr die Macht hat, die sie am Anfang über ihn hat.
Ja. Darum geht's ja eh, dass Leute nicht mehr die Macht haben, die sie am Anfang hatten. Aber trotzdem diesen zwischenmenschlichen Teil, der hat mich größtenteils genervt. Und ich war sehr angenervt von diesem Film, bis dann, das ging's auf die...
Bis das Wetter schlecht wird.
Ja, gar nicht mal. Nee. Also es ging dann auf die Yacht, also die nächste Phase ist dann irgendwie zweite Teil des Films. Um die Einblendung, ich weiß nicht, zweite Kapitel heißt irgendwie die Yacht oder so, oder auf der Yacht, genau. Ich weiß nicht genau, wie der exakte Titel ist. Und dann sind sie halt auf eine Kreuzfahrt eingeladen und da sind wirklich so die Ultrareichen. Da lernen sie dann Leute kennen, die ihr Geld mit der eine im Düngemittelbereich, der nächste irgendwie IT, der andere ist irgendwie.
Ich meine, kurz reinspringt, Düngemittelbereich ist ja auch, es wurde nicht so ausgesprochen, aber oft ist das ja auch ein Code dafür, dass er Waffenhändler ist.
Für Sprengstoff, gell? Ja.
Ja, genau. Im Endeffekt haben die alle mit Waffen ihre.
Der eine ohne Frau war ITler, hat er gesagt. Genau, und andere irgendwie auch, die einen geben es offen zu, dass sie Waffenhändler sind.
Handgranaten. Ja,
okay. Und der Teil war noch gar nicht so wahnsinnig weit fortgeschritten, aber dann waren sie auf diesem Schiff und diese anderen Figuren kamen dazu und wurden so nach und nach, haben wir die gesehen, dann kam auch diese Iris Berben-Figur, die im Rollstuhl sitzt und im Grunde nicht spricht, immer nur einen Satz sagt. Und dann fing das an, interessanter zu werden. Da habe ich dann den Cut gemacht für den Abend, weil da war dann irgendwie schon eine Stunde oder so rum fast und ich war müde und habe gedacht, so ja, okay, dann guckst du den Rest morgen. Und den zweiten Part, den ich dann am nächsten Tag wieder angemacht habe, den habe ich sehr genossen. Da hat er mir viel Freude gemacht, der Film. Und ich fand das erstaunlich, dass der die Kurve noch so gekriegt hat. Weil ich habe den natürlich mit so einem gewissen, so der hatte so einen leichten Turn nach oben bei mir, aber so nur so einen ganz leichten. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und dann am nächsten Tag war natürlich schon das Grundgefühl erstmal, jetzt muss ich diese Scheiße noch zu Ende schauen für den Podcast. Und dann wurde ich sehr positiv überrascht, weil der Film halt echt, also in meiner Empfindung dreht und dann aufdreht und deshalb wollte ich auch, also wir waren jetzt im Vorgespräch nicht ganz einig mit zwischen Andi und mir, die eher Sachen in einen Spoilerteil verschieben wollen, so werden wir es glaube ich auch machen, und Christoph, der gesagt hat, das kann man doch alles erzählen, aber ich fand das toll, dass ich das nicht
musste. Man muss es erzählen, aber
mich hat's so richtig überrascht und das habe ich dann gefeiert, also ich fand das gut, dass ich vorher nicht so viel wusste.
Das ist schön. Da bin ich ja erleichtert. Also, ja, ja, Christoph?
Nee, mach du.
Also ich fand vor allem, dieser zweite Teil hat mich doch in vielen Belangen tatsächlich so an Loriot erinnert. Also es hatte so einen skurrilen Humor, der vieles aufs Korn nimmt, was man irgendwie irgendwo beobachtet oder wie man sich vorstellt, wie die Reichen denn so agieren. Was weiß ich, die eine reiche, angeheiratete Russin, Oligarchin, sitzt im Pool, wird da von hinten nach vorne bepampert und sagt dann, Mensch, warum war denn die ganze Crew heute noch gar nicht baden? Es ist doch so ein schöner Tag.
Meine Lieblingsfigur, von Sunny Mills gespielt, gell?
Genau.
Die Ex von Lauterbach ist das doch, glaube ich, gell? Ich meine, also Heiner Lauterbach natürlich.
Okay, schon klar.
Dass ich ja keine Gerüchte aufkommen lasse. Die fand ich fantastisch, eine fantastische Figur.
Aber diese Szene ist völlig so hart cringe.
Ja, das ist so schlimm. Fußnägel gezogen.
Ja, also da konnte ich
jedem
schwer ertragen.
Hat ja auch den Angestellten hat ja die Fußnägel gezogen im Endeffekt. Ja, es war wirklich schlimm. Es war kaum zu ertragen, aber also ich muss sagen, da hat es mir Spaß gemacht, weil ich muss auch, also Bob, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich fand es schwer zu ertragen, den Anfang. Also mir war das einfach zu langsam. Also ich sehe das Problem, also ich sehe, was er will. Und es wirkt natürlich auf mich auch richtig. Ich bin auch abgestoßen von dieser Welt und von diesen Leuten und wie mit diesen Models umgegangen wird und wie die miteinander umgehen und so. Ja, alles, macht er alles, aber ich finde, er macht es viel zu langsam. Also das war für mich nicht nötig, das eine Stunde zu zeigen. Und dann auf der Yacht geht's mir auch erstmal zu langsam los. Also dieses, ich habe auch Bekannte von uns sind gerade auf der AIDA und ich habe dann zwischendrin zu meiner Frau gesagt, so, also ist das so langweilig auf solchen Kreuzfahrten? Das sieht irgendwie bei der entsprechenden Freundin in ihren WhatsApp-Statusen irgendwie nach mehr Spaß aus und das ist ja auf einem viel günstigeren Niveau. Also ich fand es unheimlich öde. Also ich habe mich da immer rein gedacht in dieses, wie wäre das, wenn ich da jetzt auf dieser Yacht liegen würde? Die langweilen sich doch einen Arsch ab. Also ist so öde. Das
endlich mal zum Lesen.
Ja, genau. Also
man müsste uns die Kinder wegnehmen, dann kämen wir auch zum Lesen. Aber eine Sache hatte ich noch, bevor wir jetzt nur auf der Yacht bleiben. Ich hatte zu dem ersten Teil habe ich noch eine Notiz aufgeschrieben. Warum gucke ich dem Typ beim Lampen an- und ausmachen zu? Weil der ist irgendwann in seinem Hotelzimmer, bevor sie reinkommt.
Und, fand ich's mal lustig.
Und rollt sich da auf dem Bett rum und schaltet ja. irgendwie mit diesen Lampen und kommt irgendwie nicht klar, weil er die er eine nicht auskriegt. Er
diese Lampe auszukriegen.
Und fand ich das, sehr lustig. Das fügt der ganzen Sache, also klärt mich auf, falls ich zu blöd bin, aber das fügt der ganzen Sache nichts hinzu. Er verzweifelt an den Lampen Doch. In einem Hotelzimmer. Was sagt mir diese Szene?
Ich habe das, erst beim zweiten Mal so richtig verstanden. Es ist einfach so dieses, ne, er ist in einem super tollen Luxushotel und hat 95.000 Lampen, Machtlos. Weiß aber nicht, welche ja. er wie irgendwo anschalten kann. Ne, weil es einfach ja. zu viel ist.
Ja, aber das kann ja auch in jedem normalen 3-Sterne-doofen Ibis-Hotel passieren, wo irgendwie der Elektriker die Kacke Quatsch verkabelt hat oder es irgendwie sinnlos ist. Da vielleicht sogar noch eher als in einem 5-Sterne-Hotel, wo irgendein Elektriker, dem alles scheißegal ist, das Ding verkabelt hat.
Ja, aber es zeigt eben auch, dass er eben nur Pseudomacht über sein Umfeld hat und eben eigentlich keine. Dass er eigentlich ausgeliefert ist. Und unfähig.
Ja, also ich fand
und
vor allem
das ist natürlich auch so ein Loriot-Moment. Da bin ich bei dir, Andi. Das ist halt so.
Das zeigt so ein bisschen. Eigentlich. Ich habe da viel Geld investiert, aber ich habe jetzt einfach zu viel. Ne? Im normalen Hotelzimmer hast du ein großes Licht und zwei Nachttischlampen und hier 95 Lichter an 95 Schaltern. Teuer bezahlt, aber irgendwie bringt dir nicht das, was du eigentlich haben willst. Du willst nur eine Lampe
und gut. Ich habe das in jedem Hotelzimmer genauso. Dass ich immer Schalter irgendwie 3 Stück sind immer überm Nachtkastel und dann sind noch 2 irgendwie da, wo dieser Gang in das Zimmer übergeht, da sind nochmal 2 an der Wand und vorne in dem Gang sind nochmal 2 an der Wand und man weiß immer nie genau, was macht und was man von wo bedienen kann. Das ist in jedem verdammten Hotel so.
Ja.
Und Loriot halt, kann das besser.
Genau. Konnte. Es ist halt auch einfach, ich habe oft das Gefühl, man kann da was rein interpretieren. Haben wir ja gerade eben gemacht oder habe ich gemacht. Aber vielleicht hat der Filmmacher auch einfach Bock drauf, Gags zu erzählen. Gags, die vielleicht auf der Hand liegen, die jeder aus dem Hotel kennt. Ich fand den Film auch stellenweise wirklich urkomisch. Also gerade als dann das Wetter schlechter wird.
Da wurde der urkomisch.
Also ich habe gebrüllt
ich auch,
vor Lachen.
Ich auch.
Also gerade Sunny Melis. Also fantastisch, ja. Sowohl als sie noch im Restaurant ist und da dieses komische Glibber essen soll, obwohl alle um sie herum schon kotzen. Ich meine, das kann man ja sagen. Das ist eine Szene, die handelt von
Seekrankheit,
ja. Die ich tatsächlich so ähnlich kenne von Fahrt nach Helgoland, wo um dich rum plötzlich jeder das Kotzen anfängt. Und man hat das Gefühl, die Welt geht unter, weil halt...
Also wobei, kann sein, dass es ja nicht Seekrankheit ist. Ist mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, weil sie ja zuerst möchte, dass die ganze Crew baden geht. Und als sie das in der Küche durchsagen, sagt der dann aber, ihr wisst dann aber schon, dass das Essen dann nicht mehr frisch ist. Und dann gibt's ja als allererstes Austern, wo ich dann denke, ja, das kann vielleicht daran liegen, dass die dann in der Zeit, wo die baden waren, dann nicht richtig
gelagert wurden. Aber dann auch irgendwo egal. Ja, stimmt.
Ja, genau.
Aber dass die Angestellten nicht brechen, kann auch daran liegen, dass sie einfach nicht anfällig für Seekrankheiten sind. Also eigentlich ist es egal.
Ja, oder halt kleine Austern mitessen, ja, also geht beides.
Genau, also auf jeden Fall herrlich, aber noch besser finde ich eigentlich die Szene in ihrem Bad, wo sie immer von links nach rechts rutscht und immer zum Klo rutscht und da erbricht und dann wieder wegrutscht auf ihrer Kotze. Das ist so fantastisch.
Ja,
ich habe mich kaputt gelacht.
So ein richtiger Eat the Rich Moment, so nach dem Motto, da bringt dir dein ganzes Geld nichts.
So,
du schwimmst
so
in deiner eigenen Erbrochenen.
Und das ist halt einfach, das ist toll gefilmt, aber es ist halt auch einfach nur ein Gag, gell? Also, klar kann man auch wieder diese Eat the Rich Sache kann man so interpretieren, aber man kann es auch einfach so interpretieren, der Filmmacher hat einfach einen riesen Spaß gehabt und macht uns da auch Spaß.
Ja, aber es ist schon so ein Eat the Rich Moment. Also dieses, weil alle Leute, die nicht reich sind, denen geht's einigermaßen okay.
Ja. Es ist nicht vollkommen hohl, was er macht. Man kann das alles interpretieren. Aber man kann auch, wenn man bösartig ist, sagen, ja, okay, es ist aber eigentlich erzählt er auch nur Gags. Also es ist
ist klar, wenn früher hat solche Kotz-Szenen hat auch schon Ballermann 6 im Flugzeug gemacht und da wird das natürlich von der Kritik nicht gefeiert,
genau.
wenn das passiert. Aber
Und die ist schon extrem ausführlich, die Kotzszene hier, gell?
Also die ist schon sehr ausführlich. Es gibt dann eine Szene, wo sie da auf dem Klo wirklich gerade von dem rollenden Schiff umhergeworfen wird und dann vorne kotzt und hinten scheißt gleichzeitig. Und das ist so ein ganz kurzer Schnitt nur.
Das ist auch eine schauspielerische Leistung.
Ne? Es gibt dann ja, das geht ja noch weiter. Also wir müssen das jetzt nicht alles, wir können das gleich im Spoilerteil nochmal weiter. Vielleicht sollten wir jetzt hier abbiegen. Vielleicht sollte das der Moment sein, wo wir in den Spoilerteil abbiegen. Dann können wir da noch ein bisschen weiter reden. Oder habt ihr noch
was? Okay, dann müssen wir ein Fazit erst.
Das können wir hinterher noch machen. Wir kehren nochmal zurück.
Noch? Okay.
Also ich finde, hier werden auf alle Fälle viele, viele Klischees bedient. Ne? Also das Model, das zwar einen großen Teller Pasta vor sich stehen hat und dann ihren Freund dazu benutzt, sie zu fotografieren, so nach dem Motto, er ist mein Laufbursche, komm, mach Fotos von mir. Und sie hat dann die Pasta da stehen und wird gefragt, essen Sie das noch? Sind Sie verrückt? Das sind Kohlenhydrate. Sowas esse ich als Model doch nicht. Das habe ich nur fürs Foto. Ne? Oder eben der mit Düngemitteln reich gewordene Russe, der damals zu den Gewinnern gehört hat und absolut keine Manieren hat, wie man sich das halt immer so vorstellt, ne, der mit den Händen isst und sich voll kleckert ohne Ende, aber scheißegal, ich bin reich. Also da werden viele Klischees bedient, aber ich finde sehr amüsant.
Ja, da waren auch filmisch ein paar Sachen dabei, die toll sind. Also am Anfang, so sehr mich am Anfang genervt hat, auch mit dieser prätentiösen Art, die Kamera immer so langsam stundenlang irgendwo stehen zu lassen irgendwelche langen Fluchten runter zu gucken oder so. Später hat er das toll benutzt, zum Beispiel, wenn das Schiff so rollt und die Kamera rollt nicht mit und guckt einfach nur den Gang runter, der so langsam rechts, links dreht und dann fährt so ein Rollkoffer in der Gegend rum. Das ist fantastisch gemacht, rein optisch.
Ja, ja.
Und es gibt einmal einen Einsatz einer Fliege, das ist noch relativ am Anfang auf der Yacht, wo die beiden sich in die Haare kriegen über eine erste Eifersuchtsgeschichte. Und damit diese Szene, die so, da steigt eine gewisse Spannung und eine gewisse Nervigkeit und das wird dadurch unterstützt, dass da eine Fliege ist, die dann im Soundtrack immer lauter gemischt wird und immer penetranter so rumfliegt irgendwie. Du siehst sie, glaube ich, nur ein oder zwei Mal, aber es ist irgendwie laut und das war filmisch schon gut gemacht. Also da war vieles dann dabei, was ich in der zweiten und dritten Teil des Films dann auch richtig gut fand von dem, wie es handwerklich gemacht war.
Die Fliege hat sich mir filmisch nicht ganz erschlossen. Sie war ja einmal am Oberdeck, als die beiden da ihr Argument haben und dann einmal ist sie ja noch, als er dann reingeht zur Oberstewardess sich beschweren. Da ist dann die Fliege auch noch mal.
Ja, genau.
Ich dachte, ey, ist die durchgerutscht oder was soll mir das jetzt sagen? Das kannst du mir gerne mal erklären.
Nee, die war schon Absicht, oder?
Die war schon Absicht, weil die auch in der Tonspur so wahnsinnig
sein.
Laut war.
Ja, ja.
Und sie wird dann auch sehr abrupt beendet, also der Ton der Fliege beim nächsten Schnitt. Also das ist schon sehr Absicht gewesen. Ich weiß nicht, wo draußen auf See, so weit draußen auf dem Oberdeck eine Fliege herkommt. Keine Ahnung. Und ob die nicht davon geblasen
vielleicht
wird.
Vielleicht mal rückwärts gucken, vielleicht erklärt das was. Geheime Botschaften oder so.
Genau. Ja.
Ja.
Lass uns in den Spoilerteil abbiegen. Hiermit seien die Hörer und Hörerinnen gewarnt, wenn ihr den Film noch gucken wollt oder wenn ihr es so seht wie Christoph, dass euch Spoiler egal sind, dann bleibt dran. Ansonsten kehren wir mit der nächsten Kapitelmarke zum Fazit zurück.
Und übrigens habe ich eben was gelesen, was mich umgehauen hat. Die Hauptdarstellerin, die ist gestorben nach dem Film.
Die ist schon tot, ja.
Oh nein.
Und zwar hatte die eine Operation vor 10 Jahren und an irgendwelchen Komplikationen daran ist jetzt 10 Jahre später gestorben. Hat sie eine
Sepsis wurde die Milz entfernt damals nach dem Autounfall und jetzt hat sie eine Blutvergiftung und weil die Milz gefehlt hat, konnte der Körper das nicht so abbauen, wie es denn normalerweise sein sollte.
Krasse Sache.
Heftig.
Ja, das ist sehr gut. Ihr meint jetzt die Schauspielerin,
Model.
Die Jaja.
Genau, genau.
Oh, sad, das ist unschön.
Okay, du sagtest eben, dass meine Meinung ist, Spoiler sind egal. Das ist eine grundsätzliche Meinung von mir, meistens, für die allermeisten Filme. Aber hier, finde ich, geht es eigentlich noch weiter als das. Ich finde, dass es nicht nur egal ist, wenn man weiß, was hier passiert, sondern ich finde eigentlich, dass es nötig ist, dass man weiß, was passiert. Oder dass es sinnvoll ist. Allein schon deswegen, weil alles, was wir bisher besprochen haben, für mich persönlich nicht rechtfertigen würde, den Film zu schauen. Und jemanden, dem ich mit der Zusammenfassung, die wir am Anfang gemacht haben oder die Andi vorhin gemacht hat, würde ich einen Großteil der vielleicht der Zielgruppe des Films oder dessen, was ich als die Zielgruppe ansehe, überhaupt nicht erreichen. Und die würden den Film gar nicht schauen. Also deswegen finde ich, dass um diesen Film zu besprechen und zu empfehlen, eigentlich der Spoiler notwendig ist, was jetzt passiert.
Dann hoffen wir doch mal, dass die Zielgruppe, die du erreichen willst, noch da ist und jetzt einfach so weitergehört hat und dann erhell die doch mal.
Nun ja, das Schiff geht unter in diesem Sturm. Und
wegen Piraten. Nee,
Piraten. Ach so, richtig, nicht im Sturm, sondern Piraten. Ah ja, richtig, habe ich schon vergessen. Auch sehr lustige Szene.
Mit einer Handgranate aus eigener Produktion.
Unfassbar lustige Szene.
Stimmt, genau. Also, aber ja, das ist fast egal. Also auf jeden Fall, dieses Schiff geht unter und sie stranden oder ein Teil von ihnen strandet auf einer Insel.
Wo waren eigentlich in dem Augenblick diese schwer bewaffneten Typen, die ganze Zeit auf dem Dach standen?
Stimmt, gute Frage, ja.
Weil die waren doch, also da waren doch immer schon, so Gorillas, die irgendwie Waffen in der Hand hatten und irgendwie auf dem Dach rumstanden. Haben die irgendwas gemacht? Waren die irgendwie noch da? Oder? Und was war die große Explosion? Es gibt eine kleine, das ist, glaube ich, die Handgranate.
Ja, ne?
Und dann zerreißt das halbe Schiff.
So, was schon denn komisch. Jetzt passiert?
Ja. Ja, und was dann eben passiert, ist eine Herr der Fliegen-Geschichte. Also im Endeffekt eine Neuordnung der Gesellschaft unter den Überlebenden danach, was eben ihr Wert auf dieser Insel ist, der eben nicht mehr der gleiche Wert ist, der vorher ihren Wert ausgemacht hat, nämlich wer am meisten Geld hat oder wer am meisten Einfluss hat oder wer, keine Ahnung, oder am schönsten ist, sondern im Endeffekt in erster Linie, wer ist fähig, die Gruppe zu ernähren. Und dadurch eben ein Verschieben der Machtverhältnisse hin zu einer Frau, die eben bisher Putzfrau war.
Ja. Und mit Schönheit oder sexuellen Dienstleistungen kann man noch was machen, aber es trifft nicht die Leute, wo man es zuerst gedacht hätte.
Sehr überraschend, ja. Ja, vor allem auch finde ich, dass sie dann ihre Macht quasi ausnutzt, ne? Also dass sie dann auch wirklich sagt, ich ernähre euch, deswegen kriegt ihr jetzt hier nur einen gewissen Anteil ab. Ne? Ich bin jetzt der Captain und ihr habt jetzt mal nach meiner Pfeife zu tanzen. Ne? Sie hätte ja auch sagen können, ja, hier alles gut, ich bin weiterhin demütig und devot, diene euch, aber ne, sie nutzt das ja tatsächlich aus, was absolut verständlich ist.
Ja, sehr viel direkter. Also ich sag mal, die aktuell herrschenden Eliten hier in unserer Gesellschaft und die ja da auch dargestellt werden als die Superreichen, wie sie sozusagen unsere Gesellschaft funktioniert, bevor man auf einer Insel strandet, die machen das natürlich genauso, die nutzen das auch aus, aber sie verkaufen es dir anders. Da wird immer vorgespielt, dass man das ja, also dass man, ja, man spendet für wohltätige Sachen und bla 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 und so weiter. Also man tut immer so, als ob das nicht so sei. Sie hingegen macht es sehr direkt. Sie geht einfach so straight, so, was hast du gemacht? Du hast nichts Sinnvolles hier getan, nicht genug gemacht, kriegst kein Essen. Ja. Und das, gut, ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es in dem Film etwas verdichtet werden muss, aber man hätte es auch sie subtiler machen lassen können, wenn man gewollt hätte.
Also ja, es ist ziemlich verdichtet und zwar aufgrund dessen, dass es halt ein Film ist, obwohl ich sagen muss, am Anfang lässt er sich wahnsinnig viel Zeit und hier ist er jetzt ein bisschen hastig, also hätte man auch anders gewichten können, aber ich fand es schon gut erzählt, also und dass sie eben diese Rolle annimmt als diejenige, die Macht hat, ist halt einfach ja grundmarxistisch, gell? Das Sein bestimmt das Bewusstsein, und eben nicht umgekehrt. Und sie war nun mal in dieser Situation diejenige, die alle Macht hatte. Und dann wird sie halt auch irgendwann ergreifen. Dass sie die gleich am ersten Abend ergreift, ist natürlich, ja, ist sehr stark verdichtet. Und halt auch nicht ganz glaubhaft. Aber grundsätzlich, ja, wird uns halt eine Geschichte erzählt, die hier in wenigen Tagen stattfindet, die man vielleicht ein bisschen abstrahieren muss auf eine längere Zeit. Ja, grundsätzlich finde ich das in Ordnung, auch wie es erzählt wurde. Ich muss sagen, also oft geht es mir so, dass ich bei Serien sage, oder bei so Kurzserien, so diese 6-Teile oder 8-Teile, hätte man auch in einem Film erzählen können. Hier muss ich sagen, hätte ich es eigentlich gerne länger gesehen. Also das hat mir dann Spaß gemacht. Ich meine, klar, dann kann ich auch Lost anschauen, aber also ich hätte da gerne noch mehr Zeit drin verbracht in dieser Thematik, wie sich dann die Gesellschaft sortiert auf dieser Insel und was da passiert. Ja.
Ich hätte gerne gewusst, was für ein Tier im Gebüsch sitzt.
Das ja. Haben wir doch erfahren.
Nee, das war nicht das, war nicht nee, das war Geräusch, nicht der Esel, was der Nacht immer gekommen ist. So hört sich kein Esel an, auch nicht
das
nach.
War der nicht.
Ach so, stimmt. Nee,
das war ich fand ja vor allem spannend, auf einmal war ja ein schwarzer Mann mit dabei, der offenbar aussehen sollte wie so ein somalischer Pirat, also einer von denen, die das Ding zum Kentern gebracht haben. Da wurde nur einmal gesagt, hier, du bist doch einer von den Piraten. Nö, bin ich nicht, ich gehöre zur Crew. Und dann war das Ding irgendwie ausdiskutiert. Seitdem gab's da, war der komplett in die Gruppe integriert. Das fand ich ein bisschen wenig auserzählt. Das hätte mehr Konfliktpotenzial gehabt.
Ja. Aber sie haben ihn dann die ganze restliche Zeit als Spitznamen Pirat genannt.
Ja.
Und das hat er mit sich machen lassen. Obwohl er vorher sehr so diese ich werde hier rassistisch diskriminiert Karte gespielt hat, um quasi dieses Argument zu gewinnen. Oder wurde er ja ein Stück weit auch, weil das wurde ihm ja vorgeworfen. Aber lustigerweise, die Stewardess kannte ihn ja auch nicht. Also es müssen wirklich sehr viele Leute auf diesem Schiff, was ich anfangs meinte, gewesen sein, wenn die da auch irgendwie zusammen zur See fahren, auf einem Schiff, wo nur 20 Gäste sind und nicht jeder kennt die gesamte Crew. Das ist doch auch eigentlich. Mhm. Den Captain haben wir noch nicht erwähnt, gespielt von Woody Harrelson, der in dem Film nur den Yachtteil begleitet und dann
wahrscheinlich tot ist.
Wahrscheinlich tot ist oder wissen wir nicht genau. Captain geht mit dem Schiff unter oder so, wie auch immer. Aber dauerbetrunken auf der Yacht ist auch
großartig. Typische Harrison-Rolle.
Großartige Woody Harrison-Rolle. Und wenn wir jetzt schon im Spoiler-Teil sind, in diesem als dann das Klo überläuft und sich so eine Art scheiße Tornado durch das der dann auch in diesen langen, die Gänge runterguckenden Einstellungen, teilweise ohne Menschen, teilweise in so Menschen, die Rettungswesten schon mit Blinkleuchte anhaben, obwohl sie noch im Inneren des Schiffes sind und noch überhaupt nichts untergegangen ist, weil noch kein Piratenangriff war, so drin sitzen irgendwo in dem Gang und dann rollt das Schiff immer so rechts, links, die Kamera guckt da runter und die Scheiße schwappt immer den Gang rechts, links. Es sind so fantastische Bilder, ich habe so gelacht.
Ja.
Also.
Ja, ich habe dann nur nicht seine Zwiesprache da mit dem Düngemittelproduzenten so verstanden. Das hätte man mir ein bisschen kürzen können. Die haben sich dann ja gegenseitig irgendwie über Kommunismus auch. Und Kapitalismus und gesellschaftskritisch. Und ich bin schon immer ein Kommunist gewesen, wo ich dann dachte, ja, das hat sich mir jetzt auch beim zweiten Mal nicht erschlossen. Das hätte man 5 Minuten durchaus streichen können.
Da hätte man kürzen können, aber das war ein schöner Katalysator dadurch, dass sie die ganze Zeit die Sprecheranlage offen hatten
und dadurch
dieses Chaos auf dem Schiff angeheizt haben, weil sie damit noch mehr Verwirrung gestiftet haben. Niemand konnte mehr einen klaren Gedanken fassen. Das gipfelte ja dann auch darin, dass die Stewardess und der First Officer quasi komplett die Kontenance verloren, wie sie da vor der geschlossenen Tür standen und gegenhämmerten und nur noch gekrischen und gebrüllt haben, weil sie sonst immer so gefasst und dann, Captain, kommen Sie vielleicht, Thomas, wie sieht's aus, kannst du mal rauskommen? Und da dann jegliche Zurückhaltung verloren, nur noch am Schreien, weil natürlich kannst du keinen klaren Gedanken fassen, wenn einer die ganze Zeit Marx und Lenin zitiert über die Lautsprecheranlage, während einer vorher verkündet hat, dass das Schiff untergeht und deshalb alle diese ganzen Nicht-Seefahrer sofort in den Gängen ihre Rettungswesten anziehen und mit Rollkoffern, das fand ich auch geil, das Schiff geht unter, bringen sie ihre Koffer mit den Rollkoffern über die Gänge rollen, das ist so fantastisch, weil das liest man ja leider auch immer wieder von so, wenn so Flugzeuge mal evakuiert werden müssen oder so, dass die Leute dann noch ihr Handgepäck mitnehmen für die zur Evakuierungsrutsche, wo du einfach nur in Fressen schlagen möchtest. Aber Menschen handeln halt nicht sinnvoll und schon gar nicht in solchen Ausnahmesituationen. Und das fand ich auch sehr, sehr schön beobachtet, wie die dann da mit ihren Rollköfferchen auf dem Gang sitzen.
Ich mochte ja vor allem noch diese Szene, als die Frau vom Düngemittelhersteller tot angeschwemmt wurde und er dann erst zu ihr hingeht, vor ihr auf die Knie fällt, sie in den Arm nimmt, da seine Tränen verdrückt und dann nach einer halben Minute merkt, oh Moment, du hast ja noch die Diamantringe und das Collier, das brauchst du ja auch nicht. Und sie wirklich in so einer entwürdigenden Art biegt und verschiebt, dass er ihr am Hals das Collier da abmachen kann. Ja. Wo ich dann denke, ja, das ist so die typische Moral von solchen Menschen, die so auf diese Art zu Geld gekommen sind, ne?
Das entspricht alles, zu dem Klischee. Wie sie alles mit Rolex-Uhren lösen wollen. Der ITler am Anfang, die Mädels irgendwie, ich bin unfassbar reich, ich möchte jetzt allen Rolex-Uhren kaufen und ich brauche keine Rolex-Uhren. Doch, ich muss jetzt Rolex-Uhren kaufen. Und dann später auf der Insel, wo sie dann
schon gestrandet
des Nächtens alle in dieses Rettungsboot rein wollen, aber nicht reingelassen werden. Und dann kleben sie an diesem kleinen Fenster und halten alle ihre Uhren an das Fenster. Hier, das ist eine Rolex, das kannst du alles haben. Auf der verdammten Insel gestrandet, was will ich mit einer verdammten Rolex?
Der reiche Ex-Firmenbesitzer, der erst dann für Frauen attraktiv wird, wenn er sagt, ich bin stinkend reich und der irgendwie keinen Spaß im Leben zu haben scheint, bis zu dem Moment, wo er dann einem Esel einen Stein über den Schädel schlagen kann und dann auf einmal merkt, oh, ich kann jemand sein. Da steckt ziemlich viel drin in diesem Film, echt, fand ich. Ein sehr schönes Sittengemälde.
Genau. Fürs Ende hätte ich mir mehr gewünscht, ehrlich gesagt.
Oh ja, fand ich schlimm. Fand ich wirklich schlimm. Das war für mich so, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, Arthouse sein oder zum Denken anregen oder keine Ahnung. Und deswegen machen wir einfach ein maximal offenes Ende zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich weiterschauen will. Möglichst abruptes Ende stoßen wir dem Zuschauenden vor den Kopf. So, jetzt kriegst du nicht mehr, jetzt kriegst du nur noch den Abspann. So, oh, das fand ich ätzend. Es gibt viele Leute, die stehen auf offenes Ende, mag sein, aber ich fand es einfach so vor den Kopf stoßend. Fand ich nicht okay.
Und auch so wahnsinnig unlogisch. Der Teil mit den beiden Frauen am Strand, den kaufe ich noch, kein Problem.
Ja, klar.
Auch wenn ich nicht weiß, wo sie jetzt schlussendlich damit hin will. Also wenn sie es durchzieht, was hat sie exakt davon?
Vertuschung. Für eine kurze Zeit noch aufrechterhalten der Struktur.
Aufrechterhalten der Struktur für eine kurze Zeit, aber kann sie ja auch nicht ewig machen. Geht ja bei ihr auch an die Substanz irgendwann. Und was heißt Vertuschung? Also jetzt hat sie ja noch mehr zu vertuschen. Bis dahin ist ja noch nichts passiert. Sie hat ja nichts Schlimmes gemacht.
Stimmt. Also, sie muss dann erstmal erklären, warum die andere nicht wieder mit zurückkommt.
Genau. Nee, ich meine vertuschen, was die Lösung ist, sein könnte.
Ach so, das Vertuschen. Okay. Ja, gut, aber wie lange willst du das Spiel spielen? Also,
ja, eben.
Und das andere,
das danach
dass er dann da rennt, erstens, in welche Richtung, warum weiß er das, warum ahnt er das erst jetzt, warum ist er, also das ist so komplett, also nur auf den Effekt hin gedrechselt.
Na gut, ja, das war halt Teil des offenen Endes, da kann man halt jetzt Verschiedenes reininterpretieren, man kann da reininterpretieren, ist er auf dem Weg zu den zwei Frauen, weil er etwas herausgefunden hat, zum Beispiel aus dieser Begegnung, die Iris Berben da hat, hat er diese Begegnung vielleicht auch gehabt oder so. Oder ist es ein Zeitsprung, viel später? Ist das eben doch, also hat die ältere Frau es durchgezogen und ist das jetzt ein Zeitsprung und er hat später irgendwas? Keine Ahnung, ja, da ist ja alles möglich. Aber das ist genau das, was ich meine. So, ja, okay, jetzt gewollt ein offenes Ende, damit wir uns da jetzt drüber Gedanken machen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, darüber Gedanken zu machen. Also, weil es halt einfach zu plump hier, macht euch Gedanken darüber. Da habt ihr was zu denken. Ja, will ich nicht. Ja. Soll mir verdammt nochmal Geschichten erzählen. Und
stimmt, das Ende hätte man nicht besser machen können.
Ja. Aber gefällt
mir. Da fragt man sich wirklich.
Ich glaube, viele holen sich dann da einen drauf runter und sagen so, ja geil, jetzt habe ich was, worüber ich nachdenken kann. Ja, ist aber halt plump. Also, ist ja nicht wirklich drüber nachdenken.
Es hätte mehr Effekt gehabt, wenn du so eine Schwarzblende gehabt hättest, du hättest gehört, wie der Stein auf den Schädel fällt, also irgend so ein unangenehmes Geräusch und du weißt dann, was passiert ist, kannst dir das denken, dann bleibt es 5 Sekunden still und dann setzt der Abspann ein. Das hätte, glaube ich, mehr Effekt gehabt. Hätte ich ein besseres Ende gefunden.
Ja, keine Ahnung.
Ja, ich meine, man sieht ja noch, dass sie mit sich hadert, ne? Als die andere bietet ihr dann noch so eine Assistenzjobstelle an. Und das ist zwar ziemlich herablassend, aber auf der anderen Seite wäre das für sie natürlich, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, wäre das ein Ausweg aus der Situation, wo sie am Ende einen guten Schnitt gemacht hätte.
Genau, weil so herablassend ist das eigentlich gar nicht, gell? Wirkt es zwar, aber eigentlich heißt das, ja, du hast uns jetzt hier 2 Tage geholfen und ich sehe mich.
Qualitäten bewiesen, von denen wir nicht wussten, dass du sie hast. Also die kannten sich ja nicht mal vorher.
Genau, das muss man ja auch genau. Noch, und ich daraus sehe ich mich verpflichtet, jetzt in einer Situation, wo ich wieder Oberwasser habe, dich zu unterstützen zukünftig. Ja, also ja, das mag herablassend wirken, aber ich meine, man kann auch sagen, sie musste das ja nicht tun, gell? Also.
Ja, stimmt.
Sie hätte auch einfach sagen können, so, ab jetzt bist du wieder die Putzfrau.
Ja, nicht mal. Also ich meine, sie ist ja nicht Teil dessen, natürlich ist sie irgendwie Teil dieser Reichen gewesen, weil sie hat es zwar gewonnen, aber sie ist nun mal auf der Seite derer, ne? Auch wenn sie selber wahrscheinlich überhaupt, wir sehen ja am Anfang, ist ihre Kreditkarte gesperrt. Also sie ist ja jetzt alles andere als reich in dem Sinne. Sie hat halt diesen Job, diesen Instagram-Heini-Job da, dass sie auf dieser Seite des Gaps steht und den Lifestyle dort genießen darf, auf andere Leute Kosten. Aber so ein Stück weit ist es ja schon so, dass sie auch irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl hat, ich gehöre da nicht dazu. Zumindest macht sie so den Eindruck, weil sie fühlen sich ja speziell bei dem Dinner auch so ein bisschen irgendwie so mit großen Augen staunend, wo sind wir denn hier gelandet? Und auch wenn ihm dann dafür 28.000 Euro so ein Ring angeboten wird, du merkst ja, die sind nicht diese Klasse. Die werden das vielleicht mal, wenn sie mit ihrem Model-Zeugs da weiter auf Erfolgskurs bleiben würden, kann das ja durchaus passieren. Ja, eine Cindy Crawford kann sich das schon leisten, aber die beiden halt noch nicht, gell? Auf die 28.000 Euro sagt er ja auch nur sowas wie, aha. So, das ist, glaube ich, so Pi mal Daumen seine Antwort.
Aber auch diese Szene, oh, soll ich ihn mal aufsetzen, damit sie ihn mal an einer Hand sehen? Oh,
cringe, oder? Cringe.
Rich people, ja. Ne? Rich people.
Diese Stewardess-Tante, alle Szenen mit der waren irgendwie cringe. Also diese Rede am Anfang, die du geschildert hattest, wo sie sich so einschwören und dann diese Ringanprobeszene, ganz fies.
Ja.
Nun gut, pass auf.
Ein Wechselbad der Gefühle.
Ja, definitiv. Ich mache noch eine Kapitelmarke. Wir hören wieder auf mit dem Spoilern und versuchen mal ein Fazit zu finden, wie uns das gefallen hat. Christoph.
Ach ja. Also, ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich war am Anfang abgestoßen und angeödet. Dann nur noch angeödet. Dann hat es mir großen Spaß gemacht. Und dann fand ich es interessant und am Ende hat es mich wieder geärgert. Also es war wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Ich weiß auch nicht, ob ich das den Film wirklich empfehlen kann, weil er ist halt eigentlich viel zu lang. Und das, was wirklich Spaß macht, erzählt er mir dann nicht ausreichend oder nicht so, wie ich es möchte. Aber ja, er ist schon gut gemacht. Ich gebe ihm 6 Punkte.
Adi, ich lasse dir das Schlusswort. Ich schließe mich da im Grunde an. Also diese Abfolge, die du aufgezählt hast, am Anfang abgestoßen, dann gelangweilt, dann großer Spaß, dann interessant und am Ende wieder so ein bisschen so, okay, habt ihr euch davon gestohlen mit dem Schluss? Da gehe ich im Grunde genau mit. Allerdings würde ich schon das Fazit ziehen, dass man den schauen sollte. Vielleicht kann man den ersten Part irgendwie noch, wenn man da
auf anderthalb Geschwindigkeit.
Nee, das will ich jetzt nicht sagen, das ist so ein Christoph-Ding. Nee, aber wenn du da vielleicht noch nebenher die Guacamole anrührst, die du dann später brauchst, wenn der lustige Teil anfängt, damit du deine Chips eindippen kannst oder so, dann machst du nicht viel falsch.
Ich habe tatsächlich gegessen während dieser Kotzszenen, wo ich dann mich selbst auch so betrachtet habe, gesagt, sollte das nicht einfach eigentlich zu ekelhaft sein, dass ich jetzt währenddessen so ein bisschen snacken kann? Aber es war's nicht. Es war einfach so lustig. Wir haben beide gegessen, meine Frau und ich.
Ja,
und weil wir ja auch so eine Fährfahrt, so eine große vor uns haben jetzt im Urlaub. Ich bin mal gespannt, wie das wird.
Ja. Dann musst du halt so ein Schäumchen und so ein Glibber essen.
Ja.
Und Champagner. Champignon.
Nee, Bollinger.
Ich weiß so schön, wie sie sich verspricht und Champignon bestellt. Und nochmal korrigiert, während sie versucht, das Kotzen einzuhalten und es mit Champagner so wieder runterzuflogen.
Das ist so gut. Fantastisch. Hauptsache schnell. Und schnell was zu essen. Hört auf zu labern. Stell mir
das hin. Alle geben ihr irgendwie Wasser und irgendwas und so. Und sie besteht darauf, dass es Champagner sein muss. Ja.
Fantastisch.
Was natürlich nicht funktioniert, Spoiler.
Natürlich nicht.
Genau. Nee, aber ich würde zu einem etwas positiveren Fazit kommen. Ich würde sagen, den Film muss man schon schauen, also das ist schon eine Empfehlung. Wie gesagt, der erste Teil, da muss man irgendwie drüber, vielleicht macht man dann noch irgendwas nebenher oder man weiß, dass es besser wird, was ich nicht wusste, ich ging ja da unwissend rein. Lasst euch gesagt sein, es wird lustig und es wird besser und insofern den ersten Teil einfach schauen und abwarten und ich würde ihm 7,5 Punkte geben. So, und dann...
Nein, Andi, ja, immerhin habe ich euch nicht zu viel aufgebürdet. Nein, also man kann wirklich sagen, der teilt sich ja in drei Teile, die wirklich alle komplett anders sind. Also der erste ist der Dialog zwischen Mann und Frau, beide im Model-Business, den ihr langweilig fandet, kann ich auch nachvollziehen, aber ich fand den eigentlich schon sehr, sehr spannend, weil ich finde manchmal so die Dynamik zwischen Menschen, wo auch so die Machtverhältnisse irgendwie ein bisschen anders sind, weil sie ist quasi das reichere Model und er ist eigentlich nur so der Larry, der hinter ihr hinterherläuft. Und da ist es dann manchmal auch ganz gut, wenn einfach mal jemand einfach nur, bevor er irgendwas sagt, 10 Sekunden aus dem Fenster guckt. Das hat für mich dann da schon so ein bisschen, da merkt man, das brodelt. Also den Teil fand ich auch sehr gut. Der zweite Teil natürlich absolut toll und der dritte fand ich von der Dynamik her auch sehr toll und spannend. Deswegen komme ich dann letztendlich tatsächlich auf 8 Sterne.
Sehr schön.
Okay.
Also, dann haben wir das notiert. 8 Punkte, 7,5 und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was war es bei dir, Christoph?
6.
6, na, das ist doch eine Verteilung so definitiv im Empfehlungsbereich. Mhm. Gut. Droge der Wahl wäre das nächste Thema. Und da bleibt natürlich die Frage, was... Champagner. Wer hat von euch Champagner aufgemacht? Das haben sie eigentlich am meisten getrunken, oder? Oder Evian am Schluss.
Ja, und irgendeine dunkle Spirituose haben die der Captain und der Düngemittelfabrikant getrunken.
Na, also du kannst natürlich auch Düngemittel jetzt trinken, aber das ist vielleicht nicht so gesund.
Tatsächlich trinke ich sowas Ähnliches. Also ich trinke etwas, was zur Düngung führen kann, beziehungsweise zu heftigem Durchfall.
Das passt.
Das passt, gell? Finde ich auch. Ja, ich hatte irgendwie keine Lust auf Alkohol heute und ich war auch ein bisschen irgendwie keine Innovation, was ich trinken könnte. Und ich hatte noch eine Flasche kalt stehen von dem wunderbaren, ich glaube, das ist Birnensaft vom Stefan, selbst aus eigener Dings oder vielleicht ist auch Apfelbirnensaft. Ich glaube, es ist Apfelbirne. Und der ist sehr gut. Ein naturtrüber Saft, den ich eben gerade noch verdünnt getrunken habe, aber ich bin jetzt dazu übergegangen, ihn pur zu trinken. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eine leichte Beflügelung meiner Verdauung bekommen, was bei mir bedeutet, dass ich höchstens normalen Stuhlgang bekomme, weil ihr wisst, ich habe
Krokodilsverdauung.
Wahrscheinlich passiert gar nichts, kriege ein bisschen Bauchweh und passiert gar nichts. Aber auf jeden Fall, ich trinke Birnensaft.
Also die Wirkung kann ich bestätigen, die hat naturtrüber Birnensaft bei mir auch, aber trotzdem kann ich
nicht davon... Halt uns da gerne auf dem Laufenden.
Auf dem Laufenden, verstehe.
Ich hoffe nicht, dass ich dann in meinem Bad so von rechts nach links rutsche und wieder zurück.
Nee, aber du machst die Sprechanlage an, damit wir mithören können, so wie die in dem Film auch.
Genau.
Ist klar. Andi, was gibt's bei dir?
Ja, oh, ich habe überlegt, ob ich mir zumindest mal, um so ein bisschen hier bei euch punkten zu können, mir bei unseren Nachbarn noch ein kleines Pilz schnorre, aber ich sitze hier wieder bei meinem kleinen Leitungswasser, weil ich fast ausschließlich Leitungswasser trinke, außer mal so ein bisschen Kaffee am Morgen.
Das ja auch quasi Leitungswasser ist.
Sehr unspektakulär.
Dann genieß es trotzdem.
Ich
habe überlegt, weil Film, Champagner, ich mache jetzt kein Champagner auf, ich habe ihn sowieso nicht kalt stehen, auch wenn ich mal Bock wieder drauf hätte. Und dann habe ich geguckt, was ich kalt stehen hatte, was vielleicht so der nächste Weg ist. ist ein kalter Weißwein, ein Riesling vom Quarzitboden. Der ist schon offen und schon fast leer, weshalb ich hier noch eine Flasche Cognac stehen habe, für den Fall, dass mir danach langweilig wird. Aber es ist Champagner ist ja auch nur Weißwein mit ein bisschen Blasen. Ne? Von daher finde ich, sind wir nah dran.
Ja, absolut. Champagner ist auch nur Riesling mit ein bisschen Blasen.
Ja, nicht ganz.
Oh, jetzt geht hier mal der Regen richtig los endlich und es blitzt.
Ich nehme an, dass man vorhin auf meiner Spur wahrscheinlich schon
Donner, ja, ein bisschen Donnern hören.
Gehört hat. Ne? Also hier war schon amtlich Weltuntergang, als wir angefangen haben. Genau.
Ja, es regnet jetzt wenigstens mal. Ich gucke gerade mal, ob bei mir im Homeoffice das Fenster zu ist. Nicht, dass meine Frau das nicht sieht. Das wäre blöd. Ich bin kurz mal weg.
Das wäre blöd, ja. Gut, da ist er weg. Macht aber nichts. Weil, Andi, du hast uns noch einen Film mitgebracht.
Genau,
und der richtig. Hört auf den Namen Sherry, und zwar nicht das Zeug, was man sich auch ins Glas gießen kann, sondern mit CH vorne.
Sherry wie die Kirsche.
Wie die Kirsche.
Genau, richtig.
Ja, was ist das und wo kann ich das gucken?
Also, kurze Vorgeschichte. Ich habe noch ein Apple TV Plus Abo. Das hatte ich damals zur letzten Staffel von Ted Lasso mir geholt. Und das lief jetzt immer noch. Und demnächst im September kommen neue Folgen von The Morning Show, meine absolute Lieblingsserie auf Apple. Und da dachte ich mir, lässt das Abo halt laufen. Guckst mal, du hast es ja schließlich noch. Was gibt's denn da noch so für Filme? Sind ja eigentlich relativ wenig, recht überschaubar bei Apple. Und bin da tatsächlich auf Cherry gestoßen. Man könnte vielleicht denken vom Namen her, das handelt von so einer Table-Dance-Frau im Striptease-Schuppen. Cherry klingt ja so ein bisschen, weiß ich nicht, denkt man vielleicht erstmal an sowas. Ein Cherry Lady, genau.
Ja, auch nicht schlecht.
Aber ist
tatsächlich, übrigens tatsächlich offen, sperrangelweit offen. Und es regnet so ein bisschen von der Seite, aber es hat zum Glück nicht reingeregnet. Aber es war so gut, dass ich es zugemacht habe.
Besser ist. Ja, ja, Cherry ist ein Film von den Russo-Brüdern, die man kennt, zum Beispiel von den Avengers-Filmen oder von Tyler Rake. Und das ist ein Film mit Tom Holland in der Hauptrolle, basiert auf der wahren Lebensgeschichte von dem Herrn Nico Walker, der seines Zeichens im Irakkrieg gedient hat. Und das Ganze erzählt quasi sein Leben kurz vorm Irakkrieg und wie sich das dann nach dem Irakkrieg weitergeführt hat. Und da man jetzt ja, ne, Christopher hat ja keine Probleme mit Spoilern, deswegen kann man das mal so offen erzählen. Er ist ein ziemlicher Außenseiter, der so irgendwie seinen Platz im Leben gar nicht gefunden hat und lernt dann irgendwann Emily kennen, seine große Liebe. Die beiden verlieben sich ineinander und sie ist sein Ein und Alles. Und irgendwann sagt sie ihm aber, du, ich gehe nach Kanada. Ich gehe studieren, das mit uns beiden, das wird nichts. Stellt sich danach heraus, weil sie einfach nur Angst vor dieser riesig großen Liebe hat und eigentlich ihn ja doch liebt. Aber in dem Moment der Trennung fällt er in ein tiefes Loch und vor lauter Frustration verpflichtet er sich dann bei der Army. Und kurz nachdem er da unterschrieben hat, kommt sie dann zurück und sagt, du, ich habe mir das anders überlegt, das mit uns beiden, das ist ja doch ganz toll. Und dann sagt er, ja, jetzt haben wir ein Problem, ich muss in den Irak. Na gut, er ist dann Sanitäter im Irak, kommt dann zurück, hat eine posttraumatische Belastungsstörung vom Feinsten, hat starke Schmerzen, nimmt Schmerzmittel, geht dann über zu Drogen und irgendwann, ne, weil sie das ja auch alles miterlebt, wenn er dann nachts schreiend aufwacht und wütend ist und fahrig ist und Leute anraunzt für Kleinigkeiten, fängt sie dann irgendwann auch sein Oxycodon zu nehmen. Und die beiden geraten so richtig in die Drogen rein. Und er fängt dann irgendwann an, Banküberfälle zu machen, um die Drogensucht zu finanzieren.
Da ist, wie gesagt, alles dabei.
Da ist alles dabei. Wie gesagt, autobiografisch hat sich wohl tatsächlich so zugetragen. Und ich fand den Film richtig geil. Der geht, glaube ich, auch 2:20. Also auch wieder so ein Kurzfilm. Der aber richtig, richtig gut ist. Ich meine, Anthony Russo und Joe Russo, die beiden Regisseure, Avengers und Tyler Rake, das waren ja auch Filme, die eigentlich vom Inszenatorischen her richtig gut waren. Und der Film hier ist auch richtig, richtig geil. Der erzählt wirklich 2,5 Stunden eine Geschichte. Ich habe keine wirklichen Längen gehabt. Also nicht mich irgendwann mal gelangweilt, sondern war immer voll dabei. Und wie so ein richtig guter alter Steven Spielberg-Film, der die ganze Zeit Handlung hat, hier passiert was, da passiert was, da passiert was und davon kommt dann das und deswegen macht man dann das und sehr, sehr cool gemacht und vor allem auch inszenatorisch sehr witzig. Ganz am Anfang denkt man noch, oh, das wird so ein Film so ein bisschen in Richtung von Guy Ritchie. Ganz am Anfang sieht man nämlich, wie er in eine Bank, wie er in eine Bank reinläuft. Dann so, ja, er schießt in die Luft. Das ist ein Banküberfall. In dem Moment pausiert quasi das Bild. Er guckt in die Kamera, durchbricht die vierte Wand und sagt, ja, das bin ich, wie ich hier einen Banküberfall mache. So nach dem Motto, und wie das Ganze angefangen hat, das erzähle ich euch jetzt. Also, ne, er fängt so ein bisschen stylisch an, dass man dann denkt, oh ja, ne, geht so ein bisschen in Richtung Rock'n'Roller oder The Gentleman, aber letztlich ist es dann doch ein lupenreines Drama, das einfach nur mit vielen Stilmitteln arbeitet, die dann hier und da mal pointiert eingesetzt werden, aber nicht so ein totales Effektfeuerwerk geben, aber auf alle Fälle nicht so eine quasi dokumentarische, sterile Kamera, sondern hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, vielleicht mal einen Drohnenflug. Dann hast du Szenen, wo er im Bootcamp ist, zur Ausbildung. Da siehst du dann das Bild relativ klein, ganz dicker schwarzer Rahmen komplett drum. Ich glaube, das war bei Full Metal Jacket auch so, dass sich das so bildlich sehr abgehoben hat. Und naja, dann geht's halt in den Krieg und verschiedene Szenen, Kameraeinstellungen, wo ich dann sage, oh, der ist nicht nur interessant, der hat nicht nur eine Handlung, die wirklich nicht getrieben ist, aber wo es wirklich keine Längen großartig gibt, sondern du merkst immer, oh, jetzt passiert ihm dieses, dann muss er natürlich darauf reagieren, das macht er damit, dadurch kommt dann wieder diese Reaktion. Einfach gut erzählt und gut inszeniert. Also durchaus eine Empfehlung von mir.
Okay.
Sehr schön.
Dass du ihn spoilerst, ist natürlich legitim bei Tom Holland-Filmen, weil der spoilert seine Filme ja selbst auch.
Ach so, okay.
Ist ja bekannt dafür, dass er immer das Eigentliche, was nicht revealed werden sollte, immer erzählt in irgendwelchen Pressekonferenzen. Das zum Teil ja mittlerweile auch absichtlich macht.
Ja, ich hatte Tom Holland eigentlich noch nie so wirklich auf dem Schirm, aber dann gab's so ein, zwei Szenen, da guckt er so an der Kamera vorbei, so schräg drauf, wo ich dann denke, wollt ihr mich verarschen? Der hat Spider-Man gespielt, der sieht aber auch hundertprozentig so aus wie Tobey Maguire. Sehr witzig, nein.
Für unsere Generation.
Auf alle Fälle die sehr, sehr guter Film.
Spider-Man einfach ist Tobey Maguire. Das können sie uns erzählen, was sie wollen.
Genau, kein Andrew Garfield, kein Tom Holland, das ist Tobey Maguire.
Jetzt wollte ich eben nebenher mich über die Russo-Brüder und die scheinbar entweder Schwester oder Frau von dem einen, keine Ahnung, er heißt auch Russo, aber das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht rausbekommen, die Autorin des Films, belesen und in der deutschen Wikipedia haben sie nur einen gemeinsamen Eintrag. Und dann dachte ich, das ist wieder so deutsche Wikipedia-Scheißdreck. Da musst du mal in die englische Wikipedia springen. Die englische rüber, da ist auch so. Das weiß ich nicht. Die werden nur als Einheit behandelt. Die haben keine eigenen. Sondern die sind nicht wichtig genug, einen eigenen Artikel jeweils zu kriegen. Ist doch auch ein bisschen eigenartig, oder?
Das ist schon komisch, ja.
Tja. Ja, die haben noch einen dritten Bruder und der ist Wrestler.
Passt, ah, okay.
Auch geil.
Passt.
Und der Vater ist Anwalt und Richter und in der Democratic Party. Der hat einen Wikipedia-Artikel, aber die Autorin von dem Film hat keinen. Das ist doch irgendwie alles, das ist doch alles falsch.
Die Mutter ist aber nicht René Russo, ne? Aus dem Lethal Weapon Film.
Weiß ich
nicht. Lethal Weapon.
Ach so, Angela Russo,
Glaubst
Todd, meinst du?
Ja, genau. Aber die habe ich versucht rauszukriegen, wie die mit denen zusammenhängt, weil derselbe Nachname ist halt schon verdächtig. Ja. Schwester, Ehefrau, Tochter eher nicht, wenn man sich so vom Alter her anguckt. Aber habe ich jetzt auch die schnell nicht rausbekommen. Tut auch nichts zur Sache. Schauen kann man es, was hast du gesagt, bei Apple TV Plus?
Genau, Apple TV Plus, genau.
Könnte ich ja mal reinschauen.
Einer von den wenigen Filmen.
Die Schwester von Joe und Anthony Russo übrigens.
Na, siehst du, warst du jetzt erfolgreicher beim Googlen als ich.
Auf irgendeiner Marvel-Fanpage, die ist wohl nämlich. Hat auch in Marvel mitgespielt. In Captain America Winter Soldier spielt sie Garcia. Aha.
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 Da wird gemauschelt. Schäfchen ins Trockene bringen.
Ja.
Familie gut versorgen.
Ja, aber ist, ja, ist eine Empfehlung, wenn man diesen Streamingdienst hat. Klingt nicht schlecht.
Auf alle Fälle sehr sehenswert.
Gut. Dann machen wir an das Thema Bewegtbild einen Haken dran, wenn euch nicht noch zufällig was eingefallen ist in der Zwischenzeit. Achso, sag doch nochmal ganz kurz, du sagtest, Morning Show ist dein, deine absolute Lieblingsserie auf Apple TV. Für mich ist das ja Ted Lasso dort. Was überzeugt dich so an Morning Show? Warum sollte ich das ausprobieren?
Also mich überzeugt es vor allem, weil ich ja so ein ziemlicher Freund vom Medienbusiness bin, gerade so Journalismus. Und der Beginn der Serie fängt ja damit an, dass in der Morningshow dem Host, gespielt von Steve Carell, vorgeworfen wird, dass er irgendwie eine Kollegin sexuell belästigt hätte. Und daraus kommt dann so eine MeToo-Debatte auf. Und letztlich holt sich dann die andere Host, Jennifer Aniston, eine Lokalreporterin, sowas wie Bridget Jones, also eine aus dem tiefen mittleren Westen, an ihre Seite, die eigentlich so gar nicht zu ihr passt, gespielt von Reese Witherspoon. Und die beiden kabbeln sich dann, vertragen sich dann. Und für mich ist die Serie einfach deswegen gut, weil sie so sehr schön zeigt, wie dieses ganze Medienbusiness funktioniert, ne? Wie Journalismus geht, was es für Auswirkungen hat, wenn irgendein Statement in die Presse gelangt und wo man vielleicht dann besser die Klappe halten soll und wo andere sich das Maul zerreißen sollen. So dieses, wie steht man in der Öffentlichkeit da? Also das fand ich da sehr, sehr, sehr cool an der Serie.
Ich habe sie nämlich auch irgendwie auf meiner Müsste-ich-mal-anfangen-Liste. Habe ich mich aber bisher noch nicht aufgerafft dazu. Aber schön, wenn du das...
Also ich finde sie so schön komplex, weil es da natürlich auch Assistenten gibt von dem, der bezichtigt wird, die dann natürlich zu ihm halten und den anderen noch irgendwelche Geheimnisse stecken und so weiter. Also für mich ist es so ein bisschen House of Cards im Fernsehsender, im Frühstücksfernsehen. Vielleicht nicht ganz so komplex mit Repräsentantenhaus und whatever, aber schon sehr viele Bande zwischen den verschiedenen Personen, die da sehr schön zusammenspielen und eine sehr komplexe Verhandlungsmasse bilden.
Verstehe. Sehr gut. Also, Morning Show. Auch noch eine Empfehlung hier so im Vorbeigehen. Genau.
Richtig.
Genau. Ja, jetzt haben wir dich am Anfang zwar als den Andi vom Nerd Talk vorgestellt, aber jetzt müssen wir schon noch mal so ein bisschen so im Plauderteil vielleicht noch mal erwähnen, vielleicht bevor die Sendung ganz zu Ende ist und die Leute alle eingeschlafen sind. Ich habe es am Anfang verpasst. Nerd Talk wissen wir, aber sag doch noch mal selber, wo kann man dich hören, woher könnte man dich kennen, wenn man dich nicht schon kennt, weil du schon irgendwie, wie oft bei uns zu Gast warst? 3-mal, 4-mal? Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal.
Ah, das dritte, okay.
Ja, genau, richtig. Ja, mich könnte man kennen, weil wir ähnlich lange im Podcast-Business sind wie ihr. Ich glaube, wir sind sogar einen Monat länger dabei. Ein Monat? Seit dem 20.
Ist das nicht Rundungsfehler bei der Länge?
20. Juni haben wir angefangen. Ich lege mich jetzt nicht aufs Jahr fest, das müsste ich nachgucken, aber ich glaube 2007 oder 2008. Wir hatten jetzt, glaube ich, 16-Jähriges, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir sind auch schon lange dabei, haben einen Filmpodcast, der auch immer so ein bisschen abseitige Themen macht, also ähnlich so wie ihr. Hauptsächlich Filme, aber auch immer so ein bisschen, was hat man denn für Gadgets, was ist einem so im Alltag aufgestoßen. Immer gern genommen auch irgendwelche Paketstories, wer hat irgendwo wieder ein Paket nicht abgeholt und so weiter und so fort. So wie man es bei euch kennt.
Sehr gut, mit Abschweifen, genau. Also Nerd Talk,
genau.
Muss man dafür aufrufen. Fantastisch. Ja, wir haben auch 2007 angefangen im November. Also wenn es bei euch Juni war, dann seid ihr halt ein kleines bisschen älter. Genau. Du hast mir die Überleitung jetzt quasi direkt aufs Tablett gelegt. Gadgets. Wir wollten ein bisschen über Gadgets reden, allerdings über die eher großen mit Akku drin, mit großen Akkus drin.
Genau.
Du bist jetzt auch unter die Elektroautofahrer gegangen. Wie kam es dazu und wie gefällt es dir auf der Seite?
Ja, also es war eigentlich von mir ein großer Traum, endlich mal wieder dahin zu kommen, zu den Zeiten, wie es damals war, als ich das Abitur gemacht habe. Damals hatte man so frisch seinen Führerschein und dann hat man sich am Freitagabend immer vom Papa das Auto ausgeliehen. Das war dann vollgetankt und das hat man ihm dann am Sonntag leer gefahren, dann wieder vor die Tür gestellt. Und man hat sich gar nicht drum gekümmert, ja, tanken muss ich nicht bezahlen, macht ja alles Papa. Und da wollte ich wieder hinkommen und habe mir gedacht, hey, hol dir doch einfach eine PV-Anlage, Photovoltaik, und dann holst du dir ein Elektroauto und dann kannst du immer schön mit Sonnenstrom durch die Gegend cruisen. Ja, und den großen Traum, den habe ich mir dieses Jahr tatsächlich erfüllt. Also im April ging unsere Solaranlage an den Start und Ende Juni kam dann das Elektroauto dazu.
Und also ich weiß es schon von Instagram, aber sag doch nochmal, was es geworden ist. Du hast ja nochmal im letzten Augenblick geändert oder sowas, ne?
Ich hatte den bestellt bei Kia, also es ist ein Kia EV6 geworden, den hatte ich vor über einem Jahr bestellt und hatte dann im Mai mal nachgefragt, so nach 11 Monaten, hey Leute, wie sieht's denn aus, wann kann ich mit dem Auto rechnen? Da wurde mir dann gesagt, ja, momentan hat sich da noch nichts geändert, heißt, der war selbst in Korea noch nicht mal produziert, geschweige denn verschifft, geschweige denn in Deutschland angekommen, geschweige denn auf mich zugelassen. Und da bin ich Fuchs gewesen, habe gemerkt, ich habe das ja alles online gemacht. Also ich habe das Auto online bestellt, also nicht im Autohaus, sondern alles per online. Und wenn man das online macht, komplett, dann gilt das als ein Geschäft nach dem sogenannten Fernabsatzgesetz. Und da hat man ein verbrieftes Rückgaberecht ohne irgendwelche Nachfragen bis 14 Tage nach Erhalt der Ware. Ja, und der Erhalt der Ware hat sich ja noch ein bisschen hingezogen und ich habe dann irgendwann gesagt, nee Leute, das reicht mir. Inzwischen stehen die Autos bei den Autohäusern auf den Höfen. Da kann man sich dann einen aussuchen, deswegen möchte ich den bestellten nicht mehr haben. Hab den also abbestellt, storniert und eine Woche später habe ich dann meinen neuen tatsächlich abgeholt, der noch mehr Extras hatte, noch eine teurere Farbe hatte und trotzdem 3.000 Euro günstiger gewesen ist.
Oh, wow.
Okay. Das war nicht schlecht.
Aber man konnte dir nicht erklären, wieso du mit einer über 11 Monate alten Bestellung nicht drankommst, bevor die ganzen Händler sich die Dinger einfach auf den Hof stellen und.
Nee, das konnte man mir nicht erklären. Also ich bin auch im Kia EV6 Forum, wo viele Leute dann drüber sprechen, wann sie bestellt haben und was sie denn gehört haben, wann er denn kommen soll. Und alleine dieser Eintrag hat 20.000 Antworten. Also da gibt es immer Wasserstandsmeldungen von Leuten, die haben 2021 bestellt, die haben es noch nicht. Dann hat der Nachbar vor 4 Monaten bestellt, der hat ihn jetzt schon. Also da ist auch keine Transparenz, man weiß nicht, es ist ein reines Pokerspiel, ob man ihn denn kriegt oder nicht. Und da habe ich mir gedacht, nö, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Das Witzige ist, kaum dass ich mein Auto hatte, bei uns hier im Weg, wir haben so einen ganz kleinen Weg, das sind vielleicht 20 Häuser, 4 Wochen später stand ein Nachbar auch mit dem EV6 da, also der hat einen gekriegt, tatsächlich. Und das Spannende finde ich, dass das Auto ja auf deutschen Straßen doch relativ selten ist, eben weil er nicht ausgeliefert wird. Also seitdem ich ihn bestellt habe, in dem Jahr habe ich ihn, glaube ich, nur 5-6 Mal tatsächlich in freier Wildbahn tatsächlich zu Gesicht bekommen.
Echt? Also und ich sehe sie dauernd. Also
echt?
Auf Autobahnen an Ionity-Ladesäulen begegne ich quasi fast jedes Mal einem EV6.
Okay. Cool. Nee, bei uns irgendwie gar nicht. Und dann ist es halt sehr witzig, das Auto eigentlich fast gar nicht zu sehen. Und dann auf einmal hat ein Nachbar ein paar Häuser weiter auf einmal auch so ein sehr seltenes Exemplar.
Sehr gut.
Sehr witzig.
Jetzt, also zum einen, er lädt schnell, das weiß man, glaube ich, ne? Wobei, genau, wenn du deinen Solarstrom nur verfahren willst, dann bist du ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft am Schnelllader, nehme ich mal an, wo das so richtig zum Tragen kommt.
Schnelllader dann wirklich nur, wenn es wirklich mal auf größere Reisen geht. Ich sag mal, letztens sind wir nach Lübeck gefahren. Das waren dann eine Strecke 250 Kilometer. Da macht man dann doch nochmal den Tank voll, wenn man dann da ist, damit man auch wirklich safe wieder nach Hause kommt. Der hat eine Reichweite von 528 Kilometern laut WLTP. Und 450 schafft er auf alle Fälle. Also wenn man so sinnig fährt wie ich, also ich fahre wie so ein alter Opa meistens, dann kommt man da auch ganz gut mit hin. Wobei das sehr spannend ist, weil ich muss sagen, ich habe ja mit dem Auto auch keine Probefahrt gemacht, bevor ich ihn bestellt habe, weil ich mir einfach gedacht habe,
das macht man so, das von was, bei meinem auch nicht.
Ja, von was für Autos komme ich? Ich bin vorher gefahren, bin ich ein VW Fox, dann bin ich ein Lupo gefahren, dann bin ich jetzt die ganze Zeit ein Citigo gefahren, also quasi ein VW Up, wo ich dann gedacht habe, ey, wenn ich mir das Auto kaufe, das kann nur eine eonengroße Verbesserung sein. Deswegen brauche ich da auch keine Probefahrt machen. Und das
ist ja vor allem eonengroß im Vergleich zu denen, die du genannt hast.
Genau. Ja, und das ist schon sehr schön. Wobei natürlich das Laden an der PV-Wallbox natürlich ein bisschen länger braucht als am Schnellladern. Ne?
Ja gut, das ist normal. Ja, also das ist so mal das Erste, was mir zum EV6 einfällt, immer abgesehen davon, dass er wuchtig groß ist, dass er wahnsinnig schnell laden kann. ich bin ja eher so die andere Fraktion. Ich bin jetzt neulich ins Allgäu runter, hatte ich es mal sehr eilig mit dem Elektroauto und wollte mal testen.
Okay, jetzt donnert es hier auch.
Ja, das hat man so bis hierher gehört. Und habe mal getestet, wie dieses Konzept, was im Forum immer, also ich bin ja auch in dem Fall dann im ID-Forum unterwegs und da wird ja auch viel darüber diskutiert, wie man denn jetzt Langstreckenfahren am schlauesten macht. Und da gibt es ja irgendwie so zwei Fraktionen, die einen hängen, also vielleicht gibt es drei. Die eine Fraktion, die sich nicht so richtig drum kümmert und irgendwie fährt wie immer und dann, wenn es leer ist, muss man halt laden. Und es dauert dann halt so lange, wie es dauert. Also denen ist so ein bisschen egal. Und dann gibt es die andere Fraktion, die so Hypermiling betreibt, so mit 90 hinterm LKW im Windschatten und dann schauen, ob man die WLTP-Angabe nicht noch übertreffen kann. Und die dritte Fraktion, der ich mich jetzt zuletzt angeschlossen habe, ist die Variante schnell fahren, schnell laden. Also mit anderen Worten, man fährt so ein bisschen Bleifuß, also natürlich bei Elektroautos ist das nicht das gleiche, wie wenn du jetzt mit deinem Diesel da mit 250 über die Bahn hämmerst, weil so schnell fahren die meisten Elektroauto gar nicht. Meiner fährt ein bisschen was über 160. Aber man fährt halt vergleichsweise schnell, wie vielleicht viele andere Elektroautofahrer nicht fahren würden, und fährt den Akku dann möglichst nah an die 0% ran, also möglichst weit runter und nutzt dann sozusagen dieses Fenster von wenig Prozenten Akku, wo der Akku halt am schnellsten lädt dann so schnell, wie es eben geht, und sobald die Ladegeschwindigkeit irgendwie anfängt einzubrechen, so bei 60-70%, dann direkt weiter und wieder Vollgas in den Akku wieder runter.
Akku komplett runterfahren?
Also,
kleiner Gefahrensucher, ey. So weit bin ich noch nicht.
Das ist, wenn du schnell fährst, gar nicht so schwierig. Also du brauchst natürlich irgendwie eine
vernünftige
App. Also nee, was ich meine ist, das ist nicht so gefahrensucherisch, wie sich's anhört.
Ach so.
Weil wenn
Better Route Planner oder so,
du,
ne?
Du bräuchtest sowas wie a Better Route Planner, der dir schon mal eine sehr präzise Prognose macht, mit wie viel Prozent du an der Ladesäule ankommst. Und du hast natürlich, wenn du schnell fährst, hast du einen relativ hohen Verbrauch. Wobei ich überrascht war, dass er gar nicht so krass hoch ist, wie ich dachte. Also, wenn ich so 150 fahre oder so, dann bin ich irgendwo im Bereich von 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mhm. Und wenn ich sinnig fahre mit vielleicht 120 oder so, dann bin ich bei 21. Also es ist jetzt nicht so, der Aufschlag ist gar nicht so prohibitiv, wie man denkt jetzt in Prozenten. Was dann aber eben, was du eben die Möglichkeit hast, ist, wenn du dann siehst auf deinem Better Route Planner, dass er dir jetzt sagt, übrigens, du kommst mit 1% an der Ladesäule an und dann langsam fängt der an, die Muffe dann doch zu gehen, dann hast du ja sehr viel Geschwindigkeit, die du rausnehmen kannst. Du fährst ja immer noch 150 und dann fährst du halt einfach dann mal nur 140. Und dann fährst du das mal 10 Minuten und schaust und dann siehst du, wie sich diese Prognose auch wieder erholt. Wie er dann sagt, okay, 2%, 3% am Ziel. Mhm. Und wenn du mit 90 fährst und aus irgendeinem Grund an der einen Säule noch vorbeigefahren bist und er dir sagt, an der nächsten Säule jetzt übrigens dann mit 1%, was willst du denn dann machen? Nach unten kannst du ja kaum noch. Da wirst du ja zum Verkehrshindernis. Mhm. Also dann hast du ein richtiges Problem. Bei 150 hast du halt Handlungsoptionen. Du kannst ja einfach langsamer fahren. Und dann geht die Zahl wieder rauf. Von daher, ich finde es gar nicht so kritisch. Das kann man ziemlich gut steuern, dann einfach zu gucken, wie viel Mut hat man noch und das Ding dann mit 3-4% oder 2% da ankommen und dann anschließen. Du möchtest natürlich dann wahrscheinlich nicht mehr in eine Vollsperrung kommen, ne?
Ich habe momentan immer noch so ein Problem mit der Restreichweite, ne? So beim normalen Benziner, da siehst du halt, wie die Tanknadel so langsam in Richtung Rot geht. Das ist alles cool, aber wenn mein Auto auf einmal nur noch eine zweistellige Restkilometerzahl angibt, ne, dann sagt er so, jetzt wird's ernst. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. So 99 Kilometer nur noch. Aber das wird sich geben.
Ja, aber stell dir mal einen 99 Kilometer großen Kreis auf einer Karte vor.
Also ja, das
ist schon ganz schön wuchtiger Kreis. Also,
das stimmt. Also ich war sowieso erstaunt, wie viele Ladesäulen es denn eigentlich so gibt. Ne? Also dafür, dass immer alle, Ladeinfrastruktur in Deutschland ist so desaströs, wo ich dann denke, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon dann immer auch defekt sind, aber so auf den ersten Blick, also die paar Male, wo ich jetzt tanken musste irgendwo, ging das eigentlich. Also hatte ich da kein Problem.
Schön, dass du noch tanken sagst.
Ja, aufladen.
Das gibt sich irgendwann.
Also ich habe es mal auf unter 10 Kilometer runtergefahren, aber da lagen die Nerven noch blank.
Ja.
Das der ist, Bob war dabei.
Es ist per
Telefon.
Die Geschichte haben wir hier, glaube ich, auch erzählt.
Das
ist
war wirklich schlimm.
Spannend, ja.
Bleib bitte dran. Anfang. Nicht, dass ich gleich weg bin.
Genau. Wenn das Auto leer ist,
ist es automatisch sofort auf die
leer. Ja, genau. Ja, nee, das ist klar, bei dir ist 1% oder was natürlich
auch. Ja, ist unheimlich viel, ja, klar.
Ja, und ist auch der mit dem Prozent in deinem Akku kann man wesentlich weniger weit fahren als mit dem Prozent in Andis Akku.
Genau, ja, ja, eben.
Also das ist ja schon nochmal eine ganz andere Skala.
Ja, meine Frau hat jetzt seit Montag ein E-Smart. Der hat dann nur 17,6 Kilowatt Akku, wo ich dann denke, ja.
Oh, das kann auch ein bisschen kleiner.
Da kommt man nicht so weit mit.
Wie viel Prozent von deinem Akku wären das? Die fährt also immer los mit was bei dir schon nur 30% wären oder so, ne? Oder noch weniger.
Genau, so ungefähr, ja. 77 hat meiner insgesamt, also das ist ein Viertel, nicht mal.
Ja, allerdings ist der halt auch leichter und so, gell? Also so 1:1 kann man das nicht umrechnen.
Das stimmt natürlich.
Ja.
Wobei ich fahre ja so Opa-mäßig, ich habe einen Verbrauch von 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
Meistens. Alter, mit der schweren Karre, das ist ja der Wahnsinn. Ja.
Wiegt 2,5 Tonnen und dann 14 wow. Kilowatt. Ja, der hat auch so tolle Rekuperation. Also wenn man damit schön spielt, dann kann man da schon viel rausholen, glaube ich.
Mein Vorurteil über diese koreanischen Autos, und ich habe das in vielen YouTube-Videos bestätigt bekommen, jetzt möchte ich bitte deinen Eindruck hören, ist, dass die bei allem und jedem, was sich tut, immer alles voll klingeln und einem immer anpiepsen, Musik machen und einen ständig nerven, bis man am liebsten das Ding kurz und klein hauen möchte. Wie geht's dir damit?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also eine der Fragen im Forum ist auch immer wieder, ja, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann fängt er immer an wie so ein LKW. Piep, piep, piep. Kann man das nicht irgendwie ausstellen? Stellt sich raus, ja, da gibt's eine Sicherung, die kann man ziehen, aber stellt sich auch raus, dann ist das Ganze komplett illegal. Und wenn sie dich damit erwischen, dann hast du echt ein Problem. Also das Sicherheitsfeature, so nervig es auch ist, das muss an sein. Deswegen bin ich immer froh, dass ich, wenn ich von der Arbeit komme, rückwärts einparken kann. Dann haben die Nachbarn immer um so mittags rum das Klingelgeräusch. Aber wenn ich dann morgens um 6 ins Auto steige, brauche ich dann nicht piepen, sondern kann vorwärts fahren. Also das ist schon ein bisschen sehr, sehr nervig.
Klingelt auch außen?
Also wie das außen? Klingelt außen, ja.
Also wie so ein das LKW. Ist,
ja. wie so ein LKW.
Die okay, Müllabfuhr.
Ah, ja, oder die, genau.
Genau, richtig.
Hä, aber warum? Also
warum Sicherheitsgründe.
Na, aber das ist bei anderen Autos nicht so.
Ja, verstehe ich auch nicht. Aber haben? Doch, wenn sie es haben, dann müssen sie es anhaben. Ist irgendwie ganz komisch.
Ja, gut,
das und dann gibt's ja noch diesen Spurhalteassistenten, ne, wenn du da auf einen Mittelstreifen kommst, dann fängt er auch an zu piepen, wo ich dann denke, ja, das ist nervig, aber irgendwann hast du vielleicht mal eine Situation, wo es dann ganz sinnig ist, dass er dann tatsächlich auch piept, also von daher, damit kann ich mich ganz gut arrangieren. Ich meine, so einen
Spurhalteassistenten haben ja nur fast alle Autos, den hat meiner auch und meiner drückt halt nicht mit dem Lenker wieder zurück in die Spur und ich finde, das ist das Entscheidende, weil das sorgt dafür, dass ich nicht in den Gegenverkehr reinfahre. Ja. Ich muss da nicht
brauchen wir nicht piepen.
Ja, finde ich auch. Also,
aber dass vor allem andere Verkehrsteilnehmer belästigt werden, das finde ich krass. Also
Anwohner vor allem und Fußgänger. Die
Anwohner, das finde ich echt krass.
Ja, also das liest man häufig, was im ID-Forum wird halt viel diskutiert, ob man diesen Außensound, also dieses Pseudo-Fahrgeräusch.
Bis 30 km/h.
Ja, ich glaube bei uns ist bis 50 oder so oder 40.
Bei mir ist jetzt bis nicht 20, genau, glaube ich.
Ob man das ausmachen kann und das finde ich ehrlich gesagt albern, das ausmachen zu wollen. Weil das natürlich schon jetzt für seheingeschränkte Personen, die am Verkehr teilnehmen, schon auch eine gewisse Sicherheitsfunktion ist. Und ob das Ding beim Rückwärtsfahren jetzt über die Maßen piepen muss, wenn es ein Motorbrummen macht, finde ich, ist die Sache damit Genüge getan. Mhm. Man möge mich eines Besseren belehren, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, das sollten alle Autos haben, aber ich weiß nicht, hier kommen immer regelmäßig Krankenwagen, die dann, wenn sie rückwärts wieder wegfahren, diese Krankenwagen, die hier in Frankfurt im Einsatz sind, wenn die einen Rückwärtsgang einlegen, dann macht es immer so ein ganz, ganz aufdringliches Büüüp, 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 irgendwie so ähnlich. Also ich kann es gar nicht so richtig nachmachen, aber so Pi mal Daumen ist es so immer so ein aufschwellendes, sehr bedrohlich, aufdringlich klingendes Pfeifen, was dann so immer wieder kommt. Und da, wenn du das nachts hörst, wenn hier irgendwo ein Rettungswagen mal wieder im Einsatz ist, dann finde ich es schon immer so, was ist das denn wieder für ein nerviger Sound? Aber okay, das sind Rettungswagen, die tauchen jetzt nicht jeden Tag auf.
Ja, eben.
Aber wenn mein Nachbar so ein Ding hätte oder jetzt einfach, wenn ich mir vorstelle, dass in Zukunft einfach jedes Auto sowas hätte und jedes Auto, was hier irgendwie irgendwo rückwärts fährt, mein Wunschtraum war immer so ein bisschen, dass mit dem Einzug der Elektromobilität der Verkehrslärm ein bisschen nachlässt und die Geräusche wie gesagt, unter 50 km/h mit den Elektrotönen, die müssen wohl sein. Und das ist dann auch okay so. Aber jetzt noch extra Zusatzlärm einzuführen, der vorher nicht da war, finde ich auch ein bisschen albern.
Ja, ich denke auch, wenn ich mal spät nachts um eins nach Hause komme, werde ich wahrscheinlich auch vorwärts einparken, damit ich da nicht die Nachbarschaft belästige. Das ist dann doch ein bisschen nervig.
Ja, das ist schon irgendwie komisch, oder? Wenn man seinem eigenen Auto dann gegenüber, wenn man schon so weiß, ich kann es nicht frei von der Leber weg benutzen, weil ich da mit anderen Leuten auf den Nerv gehe und ich bin da nicht mal schuld dran. Ich habe nicht mal irgendwie einen lauten Auspuff drunter gebaut oder irgend sowas, sondern das ist einfach serienmäßig so. Und ja, eigentlich eins von den leisen und so, was die Atemluft angeht, den Nachbarn nicht belästigenden Autos. Und dann macht es sowas. Das ist doch scheiße. Ja, schade eigentlich.
Aber sonst natürlich schön, dass man wirklich ohne Motorgeräusch fahren kann. Du hast ja Optionen, dass du da irgendwie drei unterschiedliche Geräusche machen kannst. Das eine klingt tatsächlich wie so ein Verbrenner. Eins klingt so ein bisschen spacig und eins klingt, als wenn du wirklich in so einem UFO sitzt. So, und denkst, okay, komisch. Aber die habe ich dann schnell wieder ausgeschaltet. Aber am Anfang war es wirklich, brauchte ich erstmal so ein bisschen Orientierung. Da war das ganz gut, weil du die Geschwindigkeit, wenn du von so einer kleinen Krücke kommst, wie ich halt, ne, so ein 60 PS VW-Up, hast du da kein Gefühl für. Du drückst aufs Pedal und auf einmal bist du schon bei Tempo 70. Da ist es dann ganz gut, wenn man so ein bisschen Motorgeräusch hat und merkt, okay, so ab dem, da sind wir so bei 50, 60. Sehr spannend.
Wie verhaltet, was gerade von Vorwärts- und Rückwärts einpacken, wie verhaltet ihr euch mit Elektroautos solchen Schildern gegenüber, wo steht, bitte nur vorwärts einparken, weil die Leute Angst haben, dass man ihre Hauswand durch Abgase beschmutzen könnte? Haltet ihr euch da dran oder?
Ja. Kommt so selten vor.
Ja, kommt selten vor.
Kommt bei mir jede Woche vor, deswegen.
Schlagen bei mir immer zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite denke ich mir, ich möchte mich jetzt aus Prinzip darüber hinwegsetzen, weil ich dieses Problem quasi nicht verursache und es schon einen Affront finde, genau, dass mir das vorgeworfen wird. Auf der anderen Seite denke ich mir immer jetzt, bleib mal erwachsen. Und das, wenn ich jetzt damit anfange, ja, und gut, jetzt sieht man im ID3 vielleicht durch sein etwas spaciges Äußeres und dadurch, dass er halt auch in der Presse viel als Elektroauto immer hingehalten wird, weil es halt das eine Ding von dem deutschen Hersteller ist, vielleicht an, dass ich ein Elektroauto bin. Aber jetzt stell dir vor, es würden einfach alle machen, auch mit den Autos, die man von außen.
Und weil es manchen vielleicht auch gar nicht klar ist, warum man da vorwärts einpacken
erstens
soll.
Erstens das und zweitens, wenn das jetzt alle machen würden, die so Autos fahren, die es sowohl als auch gibt, ja, wenn jetzt irgendwie so dieser aktuelle Opel Corsa oder so, den es als Verbrenner und als Elektro gibt, gibt es ja ganz viele Autos, die so auf der Plattform
ja,
so.
Ja, oder Twingo zum Beispiel.
Oh ja, Twingo zum Beispiel, genau. Und dann stehst du da rückwärts drin und von vorne sieht man dem Auto erst recht nicht an, ob es einen Auspuff hat oder nicht. Dann könnten ja andere Leute dann auch auf die Idee kommen, so nach dem Motto, naja, wenn der es macht und der da hinten auch, dann kann ich ja auch. Und
also das ist die Vorbildfunktion. Ne?
Ja, okay. Sozusagen, genau. Aha. Und dann denke ich mir, mir bricht da jetzt auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich da vorwärts reinfahre.
Ja, ich hab das Thema nämlich jeden Samstag, wenn wir zum Judo fahren und dann an der Schulsporthalle parken. Und da ist so ein Schild, hat halt der Hausmeister da wahrscheinlich hingehängt. Und ich denke mir aber, also ich werde da natürlich immer gescholten von meinem Sohn, der dann natürlich dieses Schild mir immer vorliest.
Weil er jetzt lesen kann. Diese neuen Kinder, wenn sie anfangen können zu lesen, wenn sie ja anstrengend.
Genau, während ich da rückwärts einparke. Ich habe ihm aber erklärt, dass ich das aus dem Grund mache, dass im Moment, also immer wenn wir kommen meistens ein bisschen zu spät oder ein bisschen zu früh, auf jeden Fall ist da immer wenig los. Und da habe ich eben freie Sicht und kann da eben gut rückwärts einparken. Und wenn ich dann aber später wieder wegfahre, haben halt alle Judo aus und überall sind halt kleine Kinder und deswegen besteht da halt mehr die Gefahr, dass ich rückwärts irgendein Kind überfahren könnte. Deswegen fahre ich da lieber vorwärts raus, obwohl ich natürlich eine Kamera habe. Also das ist ja schon auch ein eingeschränktes Problem, aber mir ist irgendwie lieber, ich fahre vorwärts raus. Ist natürlich auch immer diese Sache, gell? Man missachtet einfach dieses Schild. Aber was natürlich einen anderen Grund hat.
Ja, das ist das Gleiche, wie wenn jetzt irgendwo steht, was weiß ich, 30 wegen Lärmschutz oder so, wegen Lärm. So,
yeah,
denkst du dir auch, okay, also ich bei 100 wegen Lärmschutz gegenüber 150, das verstehe ich, ja, da macht mein Auto mit den Reifen auch mit 150 erheblich mehr Lärm als mit 100.
Genau, aber mit 50 mache ich halt weniger Lärm, weil dann das Summen nicht mehr ist.
So ungefähr, ja, genau. Und,
stimmt.
Also auf der anderen Seite, ja, das, die Begründung ist an der Stelle ja nicht gegeben, also da bei dem Lärmschutz ja, aber die Regeln sind halt klar und es ist halt nicht
erlaubt. Ja, klar. Ja,
also,
ja.
Insofern, wenn du dann damit cool bist, dass du dafür bestraft wirst, falls jemand es drauf anlegt und du dann da drüber stehen kannst und nicht anfängst rumzujammern wie so eine Trine.
Ja. Aber diskutieren halt.
Dann
kannst du dich moralisch überlegen fühlen, aber musst trotzdem bezahlen. Kannst du dich moralisch
das Knöllchen bezahlen und sagen, leck mich, ja. Ich bin trotzdem im Recht. Ja, Mai, hast in dem Sinne ja zumindest niemandem geschadet und hast auch die Wand nicht schmutzig gemacht. Bei dem Lärmding, okay, vielleicht sollte ich da wirklich vorher mal mit dem Mikro in dein Auto setzen und mal rauskriegen, ob du da wirklich im Recht bist oder nicht. Vielleicht nur ein Bauchgefühl und stimmt gar nicht.
Ja, dieses Reifengeräusch ist schon erstaunlich laut. Also.
Mhm. Bei mir ist hier in der Straße mal an mir vorbeigefahren ein Audi e-tron GT RS. Das ist dieses Monster-Sportwagen-Ding von Audi, was dem Porsche Taycan entspricht. Und dann auch noch die RS-Version, das ist also nochmal das extra dicke Ding. Und der hat einen unfassbaren Lärm für ein Elektroauto gemacht. Und ich kann dir nicht immer sagen, ob das, also das waren zum Großteil die Reifen, weil der wahnsinnig breite Reifen drauf hat. Und dann so ein bisschen kombiniert mit vielleicht etwas rauerem Asphalt an der Stelle, wo ich da stand, als er an mir vorbeigefahren ist. Er gab schon ein imposantes Reifengeräusch und dazu kam, glaube ich, noch so ein, weil er unter 50 fuhr, weil es im Wohngebiet war, so ein Außenbrummen, was dann wahrscheinlich auch besonders potent, elektrisch, kraftvoll klingen soll. Und demzufolge halt nicht das sanfte Säuseln von unseren Autos ist, sondern eben so ein ja, guck mal hier, wer ich bin und was ich kann, Geräusch. Und das kombiniert mit diesem massiven Reifenabrollgeräusch, brummte der so an mir vorbei und das war einer der ersten RS-GT e-Trons, die ich damals gesehen habe, als der so relativ frisch noch war. Deshalb bin ich sofort aufmerksam geworden und dann brummte dieses Ding an mir vorbei und dann dachte ich so, das war jetzt auch nicht nennenswert leiser als ein Verbrenner, im Gegenteil, das war eigentlich ziemlich scheiße eigentlich so, dass ein Elektroauto da vorbeifährt und so einen Krach macht, das wirft ja auch kein gutes Licht eigentlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass er leiser ist, weil...
So ist das nicht gedacht.
So ist das nicht gedacht, weil, was ich vorhin sagte, ich wollte eigentlich, dass mit der Elektromobilität der Verkehrslärm zurückgeht und die, ja, und sozusagen dieses schlechte Gefühl von Sportwagenfahrer tun grundsätzlich der Umwelt keinen Gefallen mit ihrem Hobby. In dem Fall wäre es ja dann so, dann könnte man ja ein besseres Gewissen beim Sportwagenfahren haben. Wenn man jetzt aber immer noch Leuten auf die Nüsse geht, dann ist das doch auch nicht richtig.
Nee,
das stimmt.
Werde ich also keinen kaufen.
Kann ich mir nicht wollen wissen, ja, aber. Die wollen ja auf die Nüsse gehen. Das ist ja der Witz daran.
Ja, ich halt würde es nicht wollen. Ich bin, ich glaube, in meinem Leben ich bin ja nun wirklich ein sehr lautes Motorrad gefahren und ich hatte auch einen wahnsinnig lauten Bulli. Ich glaube, ich bin genügend Leuten auf den Gasack gegangen in meiner Vergangenheit. Ich habe da meinen Fair Share an nervig sein ausgeteilt und würde das jetzt gerne eigentlich nicht mehr machen. Aber in meiner Brust schlägt trotzdem ein Herz für schnelle, tiefe, breite Sportwagen. Und mit Verbrenner wird mir aber keiner mehr ins Haus kommen. Ja, und jetzt unmittelbar mit kleinen Kindern wahrscheinlich auch die nächsten Monate und Jahre nicht. Aber wer weiß, irgendwann... Es ändern sich die Zeiten, aber es ist doch scheiße, wenn die Dinger immer noch so nervig sind.
Ja, das stimmt.
Ach ja, ladet ihr eigentlich auch PV-Überschuss oder? Ihr habt doch auch, ne? Christoph, hast du nicht Solar?
Ich habe Solar, ja. Ich lade quasi 100% PV-Überschuss, ja.
Aber nicht elektronisch gesteuert, ne? Du machst das so
hemdsärmlich
von dir aus.
Hemdsärmlich, ja, ich lade ja so extrem langsam und ich habe ja auch so einen kleinen Akku, dass das ja problemlos funktioniert.
Weil ich hatte nämlich bei mir auch das Problem, ich habe eine dumme Wallbox, die quasi nicht kommunizieren kann.
Ja, genau, ich auch.
Und mir war das dann so ein bisschen zu doof zu sagen, ja, entweder lade ich jetzt hier nur mit ganz, ganz wenig, dann braucht das halt lange. Oder ne, wenn ich halt, ne, wenn dann die Sonne knallt, dann geht halt trotzdem viel Strom ins Netz. Oder ich lade mit hoher Ladeleistung und dann muss ich halt darauf oder riskieren, dass er sich dann den fehlenden Strom dann aus dem Netz dazu zieht. und habe dann tatsächlich eine Lösung gefunden, die nennt sich EVCC. Das ist so ein Open-Source-Projekt, das kannst du auf dem Raspberry oder auf so einer Synology installieren. Und damit kannst du dann deine Wallbox mit dem Smart Meter von deinem Wechselrichter verbinden und dann kann er das wirklich komplett immer anpassen. Das fand ich sehr cool. Hat mir den Kauf von so einem 250-Euro Controller erspart.
Das heißt, das Ding liest aus dem Wechselrichter aus, wie viel Strom gerade vom Dach kommt und genau. Steuert dann der Wallbox, dass wenn jetzt, sagen wir mal, weniger kommt, dann sagt sie der Wallbox, jetzt mach mal nicht so viel Strom ins Auto, lad mal langsam.
Genau, ne? Dann sagt er so, jetzt gehen wir mal auf einphasig laden, also wenig Ladeleistung und wenn die Sonne dann wieder rauskommt, dann schaltet er wieder auf dreiphasig und passt das immer haargenau so an und sorgt nebenbei cool. Auch dafür, dass der Hausakku, den wir hier haben, dann auch gefüllt wird und ne, dann kann er so in den Phasen, wenn wirklich mal eine Wolke vor die Sonne kommt, dann kann er vielleicht ein bisschen aus der Hausbatterie rausnehmen, um die Ladeleistung aufrechtzuerhalten. Aber ich kann Ihnen auch sagen, hier, die Hausbatterie muss immer mindestens 80% oder 90% gefüllt sein. Also dann ist Schluss. Und wenn es dann nicht geht, dann musst du halt das Laden erstmal abbrechen, wenn die Sonne nicht wieder rauskommt. Und das hat sich bei mir als sehr, sehr gut erwiesen.
Und der EV6 macht das problemlos mit, auch wenn die wenn diese Steuerung die Ladung abbrechen würde und dann später wieder anfängt. Dann sagt er, genau, dann ist er nicht beleidigt und will erstmal nochmal geklickt werden.
Das macht er komplett mit, ne, kann dann einphasig und dann schaltet er automatisch auf dreiphasig um und kann dann auch wieder auf einphasig zurück. Und wenn dann gar keine Sonne mehr ist, dann schaltet er komplett aus und wenn dann wieder Sonne rauskommt, dann springt er automatisch wieder an. Also das ist super da gesteuert.
Im ID-Forum tatsächlich auch gelesen, dass die in den ersten Software-Versionen hatte der da Probleme und wenn du ihm zwischendrin den Strom weggenommen hast komplett und hast ihn ihm dann später wiedergegeben, dann musstest du irgendwie dem Auto nochmal sagen, so jetzt übrigens wieder mit dem Laden anfangen. So, weil er hatte dann diesen Vorgang quasi für beendet betrachtet und hat gesagt, so jetzt muss hier erstmal einer klicken kommen. Ich glaube, es ist mittlerweile besser, aber.
Das ist inzwischen raus. Also da gibt es inzwischen auch hier für diesen variablen Strompreis hier Tibber oder Avatar. Das sind ja hier diese Strompreise, die stundenweise andere Preise haben, wo du dann für den nächsten Tag immer sehen kannst, in welchen Stunden denn am nächsten Tag der Strom günstig ist. Und dann kann er sich da quasi dann dran orientieren und sagen, okay, von 14 bis 16 Uhr scheint viel Sonne, ist viel Wind, da ist der Strom günstig, dann wird in der Zeit das Auto geladen. Oder solche Sachen wie Ladeplanung nach dem Motto, ne, ich stelle mein Auto jetzt hin, lade das mal mit Sonnenstrom voll und wenn es nicht reicht, ich brauche morgen auf alle Fälle 90%, weil ich eine längere Fahrt habe und das muss um 8.30 Uhr voll sein. Das heißt, der tankt erstmal so viel Sonne wie geht und wenn das nicht reicht, dann sorgt er dafür, dass halt aus dem Netz so lange bezogen wird, dass er dann um 8.30 Uhr auch die 90% hat.
Und das ist schon schön ausgewählt. Wie kommuniziert das mit den verschiedenen, also mit der Wallbox und mit dem Wechselrichter?
Welches Protokoll das ist, kann ich dir nicht sagen.
Nein, da habe ich doch gar keine Ahnung von. Nee, das ist, also ich stelle mir jetzt, ich bin da überhaupt nicht vom Fach, gell? Also ja. Es ist ein Programm, was auf dem Raspberry Pi läuft, ja?
Genau, richtig.
Wie kommuniziert der Raspberry Pi mit den anderen Teilnehmern?
Bei der Installation gibt er an, so dein Wechselrichter, welche IP-Adresse hat der? Dann gibst du ihm die IP-Adresse vom Wechselrichter, da ist dann auch das Smart Meter drin. Und dann, was ist die Adresse von der Wallbox? Dann gibst du die von der Wallbox ein und dann darüber kommunizieren die dann miteinander.
Also
dann
Netzwerk,
kannst du noch eingehen.
Das
normale Netzwerk.
Das heißt, die genau, müssen richtig. Im Netz sein. Also die müssen im Internet sein irgendwie.
Ja, genau,
in deinem lokalen Netz.
Zumindest so smart sein, dass alle eine eigene IP-Adresse haben und auf alle Fälle. Ja, die Wallbox wird ja auch sonst über eine App gesteuert. Die hat ja da sowieso WLAN. Ja. Und der Wechselrichter sowieso. Gibt es ja auch eine App für, um das dann auszulesen, wie viel Strom er produziert. Und die verknüpft man damit und dann hast du so eine Konfigurationsdatei. Für mich war das auch komplett neu, irgendwie so mit Programmzeilen. Und dann hast du für jeden Autotyp hast du unterschiedliche Sachen. Dann gibst du da halt tatsächlich dann, bei Kia gebe ich meinen Benutzernamen und mein Kennwort ein, dass ich in meinem Kia Connect habe, mit dem ich mich auch über die App mit dem Auto verbinden kann. Dann die Fahrzeugidentifikationsnummer und dadurch erkennt dann die Wallbox, aha, das ist Andys Auto, das können wir jetzt hier vollladen. Und dann erkennt er auch, na, das ist jetzt von seiner Frau, der Smart, jetzt wird der vollgeladen. Und dann zeigt er das auch auf der Seite an.
Klingt ziemlich cool, aber übersteigt meiner Meinung nach mein Können. Ich glaube nicht, dass
ich. Ich habe es hingekriegt. Ich kann auch nicht programmieren. Ich habe damit gar nichts. Ich habe auch keinen Raspberry vorher gehabt.
Ja, du bist aber auch kein dummer Bodengutachter.
Ich bin Sozialversicherungsfachangestellter. Hallo, ich bin der Bodensatz.
Da muss man im Garten ein Loch graben und da legst du den Raspberry Pi rein und dann klappt das. Dann wäre das okay.
Den Teil hättest du übernommen. Ja, genau.
Ja, gut.
Also ich bin ja auch noch da, Christoph. Also im Zweifel komme ich vorbei, gibst mir einen Cocktail aus. Ja,
komm, der kann geht bei mir schon los. Dieser Wechselrichter, also das ist ja irgendwas, was da unten an der PV-Anlage hängt. Ich weiß ja nicht mal, was davon der Wechselrichter ist. Geschweige denn, ob das Ding im Netz ist und ob es eine IP-Adresse hat. Überhaupt keine Ahnung.
Hey, das ist aber auch nicht mehr so der neueste Scheiß, ne?
Ja, kann sein, dass
da keiner hat, ziemlich lang, ne?
Ah, okay.
Also. Ja, seit 5 Jahren.
Ach so, na dann, okay, ich hätte gedacht.
Kommuniziert noch per Fax. Nee.
Ja, das schickt Faxe beim Christoph.
Nee, seit 6 Jahren.
ja, genau. Das ist ein Drucker, da kommen so Bong-Drucker.
Ja, und die Wallbox, das ist ja, da habe ich auch eine Anekdote, die ich, glaube ich, hier noch gar nicht erzählt habe. Ich habe jetzt so eine VW-Wallbox, weil das irgendwie die praktischste war zu der Zeit da. Und da kann man ja auch so im Endeffekt wie bei so einer öffentlichen Wallbox mit so einer Chipkarte, die man dann im Auto liegen hat, und das hält man dann dran und dann kann es losladen, gell?
Ja, ist sinnvoll, weil also gerade auch bei dir, wo das ja offen auf der Straße hängt.
Ja, aber ich bin ja auf dem Land, gell?
Du bist auf dem Land. Also bei mir
weißt, ist, weil bei mir ist halt
ich bin immer schockiert, wenn ich bei dir in der Nähe bin, wenn da so Kabel rumhängen, wo ich denke, allein dieses Kabel wäre in Frankfurt nach 3 Minuten nicht mehr da.
Meine Wallbox, genau, und da, das konnte man eben so einrichten, deswegen weiß ich auch, dass, also da, das hat offensichtlich, die Wallbox hat wohl eine IP, weil das habe ich irgendwie so eingerichtet am Anfang, habe ich mich auch irgendwie eingeloggt, wüsste ich jetzt natürlich auch nicht mehr, wie das geht und keine Ahnung, das ist ja auch schon wieder Jahre her. Und
du hättest das Passwort vergessen, sie sind mir der Tatsache ins Auge, das ist ja der Punkt 1.
Ja, natürlich.
Da kriege ich schon innere Blutdruck kriege ich da, wenn ich da nur drüber nachdenke.
Und dann war das so, dann hat man diese Karten, so diese Chipkarten oder diese, ja, und da musste man sich irgendwie, musste man irgend so ein VW-Account oder sowas erstellen oder keine Ahnung, ja, du weißt du wahrscheinlich, ach nee, du hast ja sowas nicht, ich weiß nicht, ja, also irgendwie so. Und dann hat sich rausgestellt, dass diese Chipkarten, die da in diesem Account angegeben sind, dass das irgendwie andere sind. Ich weiß nicht, ob das eine andere Generation ist. Auf jeden Fall habe ich das nicht zum Laufen gebracht. Also ja, selbst daran bin ich schon gescheitert und habe dann irgendwann gesagt, scheißegal, ich lasse das Ding einfach Dauer an. Ich gucke einfach, ob irgendjemand irgendwann mal davor steht und mir Strom klaut, was natürlich nicht passiert. Ich meine, hier auf dem Land, da stellt man sich nicht vor ein fremdes Haus und lädt da und riskiert, dass man dann öffentlich geschämt wird.
Naja, noch dazu, wo der bei dir allein schon irgendwie auf der anderen Straßenseite Leute wohnen, die Familie sind im weitesten Sinne.
Ja,
oder?
Genau, nicht nur im weitesten Sinne, ja klar, hier wohnt überall Familie außenrum.
Genau, also da wird es ja genug Leute geben, die sofort den Abklapper engagieren, selbst wenn du 3 Wochen im Urlaub bist.
So ist es. Ja, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich jetzt im Urlaub vielleicht einfach mal die Sicherung rausnehme und damit es halt nicht mehr geht. Aber also grundsätzlich, ja, ist es bei mir halt immer an. Also selbst daran bin ich schon.
Ja, das muss aber, also die ist ja von VW, ne? Und also ich habe ja jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, berichtet über mein abgedatetes Auto und aber auch miterlebt, wie das am Anfang war und wie das am Anfang auch die App, die zu dem Auto gehört, auf dem Handy, wie die am Anfang nicht funktioniert hat. Und du hast diese Wallbox ja jetzt auch schon ein paar Monate länger. Ja. Das ist auch gut möglich, dass das am Anfang einfach alles weird kaputt war und du gar nicht so unbedingt schuld warst. Also ich habe da auch Sachen einfach 30 Mal versuchen müssen und es ist auch heute noch so, wenn ich mich auf der VW-Homepage einlogge, um irgendwas nachzugucken, dass dann irgendwie, wenn du im selben Browser einen neuen Tab aufmachst, um irgendwie 2 Unterseiten von diesem VW-Ding in 2 Tabs zu laden, dass dann irgendwie der zweite Tab plötzlich der Meinung ist, dass du dich jetzt nochmal einloggen musst, weil er jetzt plötzlich wieder vergessen hat, wer du bist oder so. Oder du, also auf der Webseite mal einmal aus dem Bereich, wo man eingeloggt sein muss, raus navigierst und dann wieder zurückkommst, dann will er auch, dass du dich wieder einloggst, obwohl du natürlich das Cookie noch hast. Und das sind alles so Sachen, wo man manchmal davor sitzt und denkt so, was sind das für Stümper, die das machen? Oder
ich glaube, bei mir war das Problem, der wollte dann wissen, wie diese Also ich sollte dann praktisch die Nummern von diesen Chipkarten hinterlegen. Mhm. Und dann sollte ich eine Nummer eingeben und auf der Chipkarte steht auch eine Nummer, die hat aber eine andere Anzahl von Stellen, als der erwartet hat, dass die Chipkarte hat.
Ja, ja,
so also Sachen. Er hat genau. Irgendwie eine 12-stellige Nummer gewollt und ich konnte ihm aber nur eine 10-stellige geben oder so. Hm. Ja.
Ja, das ist ein Elend, möchte ich sagen. mit diesen genau. Software.
Alles Dingen. Schön, wenn man auf dem Land lebt und dann sagt man sich dann, ach komm, scheiß drauf. Dann ist es halt Dauer an. Ist ja auch egal.
Ja, ich muss ja sagen, so die öffentliche Ladeinfrastruktur, Andi hat es ja vorhin auch schon so gesagt, die ist eigentlich ein bisschen besser als ihr Ruf, zumindest zwischenzeitlich geworden. Sie ist immer noch überlastet und ich glaube auch nach wie vor mein größeres Problem, also im Alltag, ich habe ja keine Wallbox, ich kann nicht zu Hause laden, ich habe keine PV-Anlage. Sie ist zwar eine PV-Anlage auf dem Dach, aber die gehört dem Vermieter und da haben wir nichts mit zu tun. Aber so, mein Auto wird immer öffentlich geladen oder beim Arbeitgeber. Beim Arbeitgeber funktioniert es mittlerweile ganz gut. Ich bin zwar nicht so wahnsinnig oft im Büro, weil ich auch noch sehr viel Homeoffice mache, aber wenn es dort ist, die Anzahl der Elektroautofahrer dort ist rapide gestiegen über die Pandemie. Also einfach jetzt, muss nichts mit der Pandemie zu tun haben, aber über diesen Zeitraum. Und jetzt, wo wir wieder vermehrt hin und wieder mal im Büro sind, gibt es so einen Chatkanal, wo die Leute sich gegenseitig absprechen, wo man dann in der Regel, wenn ich bin ja so ein Spätaufsteher, und demzufolge auch spät im Büro ankomme, da kriege ich nie eine Ladesäule ab, die sind immer alle belegt und schreibe ich immer in diesen Teams-Kanal rein, so würde mich auch freuen, wenn ich eine abkriegen könnte, wenn jemand eine frei macht, bitte Bescheid sagen. Und dann hat sich das so eingespielt, dass im Grunde so die Leute entweder vor der Mittagspause oder so mit Beginn der Mittagspause oder am Ende der Mittagspause dann nochmal das Auto umparken in der Tiefgarage, wenn sie zu ihrem Schreibtisch zurückkehren, nochmal kurz durch die Tiefgarage durch und das Auto mal schnell woanders hinstellen. Und dann kann man switchen und dann kriegt man entweder dann oder jemand kommt irgendwie am Nachmittag mal aus der Kaffeepause zurück und parkt dann nochmal um und dann kriegt man dann nochmal irgendwo 2 oder 3 Stunden Strom und das passt dann schon. Das funktioniert gut und so im Alltag funktioniert sie auch gut. Mein größtes Problem mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur sind nach wie vor Verbrennerfahrer, die Dinger zuparken. Das ist immer noch
das ist super ätzend.
Das größte Ärgernis. Und das betrifft vor allem natürlich städtische AC-Ladesäulen, weil da ist natürlich oft so, dass die entweder an attraktiven Lagen sind. Also zuletzt ist es mir aufgefallen in Frankfurt in der Nähe von der Messe da beim Skyline Plaza. Großes Einkaufszentrum, nachts viel los, weil viele Restaurants, viele Ausgehecken und so weiter. Und da sind sehr prominent vorne an der Ecke 2 oder 4 Ladesäulenparkplätze. Und auf dem Hinweg steht irgendwie so ein 4-Auspuff VW Golf-Ding da und auf dem Rückweg ein Porsche. Und beide Verbrenner und nicht mal Hybrid, nix, kein Kabel dran, parken einfach die Ladesäulen zu.
Na super.
Ist halt einfach sehr ärgerlich. Und ja, kannst halt nicht viel machen. Vor allen Dingen, weil die Polizei und oder das Ordnungsamt dann halt auch da nicht tätig wird in nennenswertem Umfang. Also du kannst dich da beschweren, vielleicht stellen sie denen dann Knöllchen aus, aber wenn du jetzt da dringend Strom brauchst und abschleppen, das wird nicht passieren. Zumindest nicht in Frankfurt. Vielleicht sind andere Städte da anders aufgestellt.
Das Schlimmste finde ich ja diesen ganzen Ladekartendschungel, ne? Also das schreckt, glaube ich, echt tatsächlich viele Leute ab, ne? Dass du so viele verschiedene Ladekarten, so viele verschiedene Tarife haben kannst, wo man dann erst denkt, ach du große Güte, also bis man da den richtigen gefunden hat, das war eine lange, lange Suche.
Was hast du jetzt genommen?
Also ich habe jetzt für den Fall der Fälle Freshmile, das ist eigentlich so die beste.
Habe ich auch
da schon seit
vielen, vielen Jahren, ja.
21 Cent pro kW und dann ja für den allergrößten Notfall ADAC kostenlose plus ENBW auch ohne Grundgebühr, die ja nun an allen gängigen
meistens benutzt werden können. Sei da vorsichtig, die Freshmile hat einen hohen Minutenpreisanteil, ne? Also das ist
ich weiß.
Freshmile immer eine Kombination. Aber
bei einem Auto, das in 18 Minuten von 10 auf 80 ist das vernachlässigbar.
Für dich ist das hochattraktiv, aber du darfst es halt, der läuft halt auch weiter, wenn also speziell bei AC im städtischen Bereich, wo du ja wahrscheinlich auch nur mit 11 kW lädst. Und dann vielleicht ist er dann voll und du bist aber immer noch im Restaurant.
Na, ich glaube, auf die Idee würde ich, glaube ich, nicht kommen. Echt, also ich merke es ja selber, wenn ich hier zu Hause tatsächlich mal, wir haben momentan einen Stromtarif von 48 Cent pro Kilowattstunde, also da ist es für mich echt rentabler, 10 Kilometer zur Tanke zu fahren und da dann aufzuladen für 21 Cent, als hier für 48 Cent. Und wenn ich dann schon sehe, wie lange das dauert, mit 11 kW das Teil hier vollzuladen, also 6 Stunden, und dann denke ich mir auch,
da merkt man natürlich deutlich den das ist ja kein Vorwurf, aber das ist ein anderes Mindset, wenn du daheim...
6 Stunden, nichts.
Okay.
Wenn du daheim laden kannst, dann hast du natürlich diesen Effekt von, ich muss ja nicht mit irgendeinem Prozentsatz zu Hause ankommen. Also wenn du bei dir zu Hause mit 2% einrollst, dann ist dir das genauso egal, wie wenn du mit 21% einrollst. Du, Hauptsache, du kommst an. Ist das Gleiche. Für mich, der ich nicht zu Hause laden kann, ist, wenn ich abends irgendwo von irgendwo zurückkomme und das Ding hinstelle, immer die Frage, was habe ich am nächsten Tag vor und reicht das noch? Oder muss ich am nächsten Tag in irgendeiner Form dann das Laden mit einplanen? Also, und auch so mit 2 kleinen Kindern, da kommt das immer mal vor, dass man irgendwie dann doch nochmal, da hat's plötzlich irgendwie Blasenentzündung oder irgendwas und dann möchtest du doch nochmal irgendwie den kinderärztlichen Notdienst besuchen. Haben wir jetzt in den vergangenen 6 Jahren auch mehr als einmal gehabt. Dann habe ich immer diesen Wunsch, zumindest so viel Prozent im Akku zu haben, dass ich die Fahrt noch machen könnte, ohne noch eine Ladesäule besuchen zu müssen. Einfach nur so aus so einem Sicherheitsbedürfnis. Und demzufolge steht für mich durchaus sowas, es muss nicht voll werden, aber wenn ich die Option habe, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre aus irgendeinem Grund und was weiß ich, bin da mit den Kids in irgendeinem Restaurant oder ich bin im Zoo oder ich bin bei einem Baumarkt oder was weiß der Geier und irgendwo da ist eine Ladesäule, die ich ohne größere Schwierigkeiten benutzen könnte, die mir so vielleicht sogar einen Parkplatz bietet, der attraktiv ist, wo ich das mit Laden kombinieren kann und den Parkplatz, der ja in Frankfurt manchmal auch.
Dann nimmt man das.
Nett ist, dass man einen hat, ja. Dann nimmt man das. Und dann ist das für mich so, dann komme ich nicht mit 21% zu Hause an, sondern mit 32 oder mit 36 oder sowas. Dann habe ich da 10% oder sowas mitgenommen oder 15. Und das macht für mich im Alltag dieses nochmal extra los müssen, nur fürs Laden, vielleicht einmal weniger oder generell weniger, wenn ich am Baumarkt an einen Schnelllader, also der Hornbach und der Bauhaus und so, die haben bei uns hier alle Schnelllader davor, da stelle ich mich da dran und da muss ich echt ja auch nur 20 Minuten oder 15 oder so im Baumarkt sein und sagen wir mal ehrlich, man ist meistens länger drin, und dann ist das Ding wieder voll oder fast voll, wie auch immer. Und dann ist vielleicht das Laden für die Woche schon erledigt in dem Sinne. Weil so wahnsinnig viel fahre ich auch nicht in der Woche. Aber wenn jetzt nicht irgendwie Reisen oder so anstehen. Und deshalb denke ich das immer mit. Für mich ist immer, wenn ich irgendwie mit dem Auto unterwegs bin und es außerhalb von zu Hause abstelle, ist immer die Frage, gibt es da was zum Laden? Ohne mich zu verbiegen. Ich will da nicht irgendwie, weiß nicht, Riesenumwege oder dann noch stundenlang laufen müssen oder so. Aber so einfach mal zu checken, gibt's was, wenn ich einfach nur um eine Hausecke gefahren wäre oder so, oder wenn ich das eine Parkhaus statt dem anderen benutzt hätte, was auf der anderen Straßenseite ist oder sowas. Wenn das geht, dann nehme ich das mit. Wenn der Akku nicht eh voll ist, dann natürlich nicht. Und klar, das brauchst du nicht, wenn du am Abend immer zu Hause das hast, dann ist dir das egal.
Bei mir ist das Mindset anders.
Ja, absolut.
Ich gucke dann immer, nach der Arbeit gucke ich immer, wie viel habe ich denn heute verfahren, wie viel Kilowatt, dann kommt er an die Solaranlage und dann hoffe ich, dass das Wetter ausreicht, dass er dann wieder zumindest die täglich Verfahrenen dann wieder reinkriegt, damit es dann nächsten Tag dann wieder bis zur Arbeit reicht. Und momentan, der Sommer lässt mich ein bisschen im Stich. Regnet ja die ganze Zeit nur, denkst du, oh, jetzt hast du eine tolle Solaranlage, dann hast du immer nur Wolken, 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 bist genervt, weil das Auto nicht voll wird, aber, und dann sage ich mir, ja gut, wenn ich schon irgendwie auswärts laden muss, dann wenigstens schnell, also da würde ich, glaube ich, auch nicht auf die Idee kommen, mich irgendwo an so eine 11 oder 22 kW Säule ranzustellen, sondern dürfen das ruhig 300 oder 450 kW Säulen sein.
Ja, ratzi fatzi, ist ja voll der EV6.
Der hat so schöne Relaxationssitze. Ne? Dann drückst du auf den Knopf und dann gehst du so richtig schön in die Liegeposition. Denkt man sich, ja, das ist ja schön fürs Laden, aber ne, der ist dann meistens schon fast wieder vollgeladen, dann kannst du die Sitze schon wieder hochmachen. Das fand ich dann sehr schön.
Ja,
das lohnt gar nicht.
Ich war noch gar nicht eingeschlafen, ich habe mich noch gar nicht richtig ausgeruht. Was ist denn passiert? Jetzt muss ich schon weiterfahren, so eine Kacke. Also, ja, Relax-Sitze, weiß ich nicht. Schönes App, schönes Feature, aber kommt man dann doch nicht
zu. Und dass ich nur per Zufall über diese THG-Quote gestolpert bin, also das war nochmal so ein Ding, wo man dann denkt, oh, ups, das hätte mir auch mal einer jemand sagen können.
Ja, da kriegt man dann nochmal so ein bisschen, wie viel kriegt man denn aktuell, was hast du denn abgesahnt?
Also ich habe eingereicht und soll 100% kriegen und zwar 420 Euro.
420?
Das ist schon ziemlich viel.
Für 2 Euro oder für 1?
Nee, für eins.
Was ist denn die THG-Quote?
THG-Quote ist die Treibhausgasquote. Das heißt, weil wir ja ein emissionsfreies Auto fahren, haben wir quasi so ein Klimazertifikat. Und Mineralölkonzerne produzieren ja fossile Treibstoffe und müssen, so, wenn sie dann mehr produzieren, als sie dürfen, müssen sie
Geschichte, oder?
Genau, müssen sie Zertifikate kaufen. Und die kaufen sie dann quasi von mir. Und das läuft dann über, die einen machen es über ADAC oder es gibt eigene Anbieter, die das dann machen. Die kaufen die quasi von den Elektroautofahrern an, verkaufen die weiter an die Mineralölfirmen oder andere CO2-Emittenten und du kriegst dafür dann eine Prämie.
Ist die nicht 420? Redest du von letztem Jahr, oder?
Nee, ich habe die für dieses Jahr eingereicht. 420 Euro.
Was? Krass. Weil die war am Anfang des Jahres, ich sehe es auch gerade, ja. Die war am Anfang des Jahres, war die so runtergegangen und da hieß es ja irgendwie, letztes Jahr gab es noch so Richtung 400 Euro und Anfang 23 hieß es dann erstmal so, ja, 180 Euro oder sowas. Und ich habe sie noch nicht, damals haben sie natürlich alle gleich Werbung gemacht, du mögest das bitte doch sofort 2023 mitbeantragen, habe ich am Anfang nicht gemacht, obwohl es eigentlich nur so ein Häkchen gewesen wäre. Mein Bauchgefühl sagte nämlich auch, das geht bestimmt noch hoch und wenn nicht, dann kann ich es ja immer noch machen. Und jetzt bin ich ja fast froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das...
Und wie macht man das? Also was muss man da machen?
Also für 22 hast du es ja dann jetzt leider verpasst, Christoph, wenn du es nicht gemacht hast. Weil,
so what?
Ja, sind 200 Euro, hättest du Schnaps verkaufen können. Nee, du musst also einfach nur so einen Anbieter finden, gehst bei dem auf die Homepage, klickst da irgendwie, ich möchte hier meine THG-Quote beantragen und dann musst du irgendwie ein paar Zahlen aus deinem Fahrzeugschein abtippen und irgendwie deine Adresse da reinhämmern und dann musst du noch irgendwie per Häkchen setzen, alles staatlich versichern, dass du das nicht schon bei 3 anderen Anbietern beantragt hast, weil das wäre illegal. Und dann gibst du noch eine Kontonummer ein, wo du das Geld gerne hin hättest und drückst ein paar Mal auf Weiter und dann ist das fertig. Also das geht innerhalb von 10 Minuten.
Das könnte ja sogar ich schaffen.
Das wirst du sogar
definitiv schaffen. Da bin ich sehr von überzeugt. Das hat nichts mit Raspberry zu tun, das schaffst du.
Genau. Und wie lange hat es gedauert bei dir oder hast du noch nicht bekommen?
Ich habe es noch nicht gekriegt. Das wird wohl jetzt gerade noch verhandelt mit dem Umweltbundesamt. Da ist es eingereicht, ist wohl auch schon akzeptiert, aber das muss ja jetzt irgendwie weiter noch gehandelt werden und dann kriege ich mein Geld. Also ganz hundertprozentig überzeugt bin ich davon nicht, weil ich mir dann überlege, das ist jetzt ein Anbieter, von dem hast du noch nie gehört und warum kriegst du bei dem 100 Euro mehr als beim ADAC? Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, beim ADAC kriegst du auch eine Ladekarte, die hat aber auch nicht die besten Preise. Also genauso wie da Freshmile ein guter Schnapper ist, kann es sein, dass der Anbieter ja auch ein guter Schnapper ist.
Und wie bist du jetzt auf den gekommen oder hast du so einen
Vergleichsauswahl bemüht? Genau, ich habe einfach geguckt, THG-Quote eingegeben und dann geguckt, welcher mir am meisten bietet. Und dann gibt's halt verschiedene Modelle. Die einen sagen dann entweder, ja, du wartest jetzt länger, dafür kriegst du dann vielleicht die 420 Euro oder du kriegst es schneller ausgezahlt, kriegst dafür aber nur 300 Euro. Also, ne, dass du dann sagst, okay, dann habe ich lieber die sicheren 300 Euro, als dass ich vielleicht die 400 Euro nicht krieg. Und ich habe jetzt einfach mal die 425, glaube ich, sind's eingereicht und bisher sieht alles soweit gut aus. Aber noch ist kein Geld auf dem Konto.
Ja, bei, also es geht genau, bei dem Anbieter, wo ich war, ist es auch genauso, da hast du auch so einen Garantiepreis gehabt, der war niedriger und der andere ist quasi so, wir verkaufen das in dem Augenblick, wo die Prozessmühlen malen so schnell sie können, so nach dem Motto, von dem Augenblick, wo du es einreichst und dann wird es irgendwann an der Börse verkauft und was auch immer wir da kriegen, minus einen gewissen Prozentsatz, den die sich als Bearbeitungs- und natürlich müssen die auch irgendeinen Gewinn machen dafür, dass sie das machen. Der steht aber dann da geschrieben, was weiß ich, 15%, 10%, irgend sowas, was die dann abgreifen und was auch immer da dann aus dieser Rechnung rauskommt, kriegst du, kann halt, genauso wie Andi es gerade gesagt hat, deutlich mehr sein als der Garantiepreis, kann aber theoretisch auch weniger sein, weil das ist ja eine Zertifikatsbörse mit schwankenden Preisen. Und der Teaser ist natürlich so irgendeine große Zahl auf der Webseite und der Garantiepreis liegt dann irgendwo darunter, in der Regel irgendwo ein bisschen deutlich oberhalb der Hälfte, aber irgendwie so 60, 65, 70% oder so von dem, was sie dann sonst noch als Werbung dran schreiben. Und ja, und dann kannst du dir halt aussuchen, willst du das eine oder das andere und dann schaust am Ende, was rauskommt. Also für 2023 habe ich es gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas wie 280 Euro oder so für 2022, also fürs vergangene Jahr, habe ich 280 Euro ungefähr oder sowas bekommen. Mhm. Und für 2023 habe ich es noch nicht gemacht. Das steht noch aus.
Aber irgendwie soll es ja, glaube ich, weniger werden, habe ich so gesehen. Die nächsten Jahre soll das immer weiter runtergehen. Ja,
das meinte ich eben. Das haben sie dann von 22 auf 23 auch gesagt. Und wenn du jetzt von 400 Euro berichtest, scheint es zumindest in diesem Jahr noch nicht eingetreten zu sein, auch wenn sie das Anfang des Jahres auch alle gesagt haben, dass es weniger wird und dass es nicht mehr.
Vielleicht bin ich ja auch an einen windigen Anbieter geraten.
Das weiß ich nicht. Das habe ich auch gedacht, weil ich habe es so ähnlich gemacht wie du und habe auch irgendwie einfach so einen rausgegoogelt, der mir irgendwie halbwegs sympathisch aussah und irgendwie viel geboten hat. Ich habe es auch nicht beim ADAC gemacht und zwischendurch, als ich dann wochenlang von denen nichts gehört habe, hatte ich genau die gleichen Gedanken und dachte auch so, wer weiß, ob das jetzt irgendwie funktioniert oder ist jetzt nichts gehört und auf der Webseite kann man keinen Status abrufen. Ich habe zwar eine Mail irgendwann bekommen, aber nach der Mail war dann erstmal Funkstille und ich konnte nichts nachgucken irgendwo. Und dann irgendwann, Wochen, Monate später, ich glaube, ich habe es im Dezember beantragt und gekommen ist es im Februar oder so, späten Februar. Und irgendwann hieß es dann so, ja, das ist jetzt bearbeitet und irgendwie ihr Geld kommt nächste Woche so und dann bumm, dann war es auch da. Also es funktioniert dann am Ende schon.
Na, bei mir stand auch bis 425 Euro und dann dachte ich, okay, kann ja sein, dass sie dann sagen, nee, für dich sind es nur 200 oder so, aber nachdem ich den Antrag eingereicht habe, wird der ja geprüft und jetzt sagt er mir hier auch 100% Prämie, also hoffe ich tatsächlich dann 425 Euro zu kriegen. Schauen wir mal.
Na, das ist doch schön.
Das reicht dann fürs externe Aufladen, fürs ganze Jahr.
Ja, also externes Aufladen, tatsächlich jetzt, die Preise sind ja massiv in Bewegung und zwar leider nach oben. Ich hatte jetzt bis, tatsächlich, was haben wir heute, den 18.? Jetzt gerade, nee, den 16. Morgen ist der 17., morgen läuft mein Vertrag aus, oh Gott. Ich hatte jetzt ein Jahr lang bei VW so eine Ladekarte, die auch eine monatliche Grundgebühr hatte und die hatte 12 Monate Vertragslaufzeit, automatisch endend, nicht automatisch verlängert. Und die war sehr attraktiv. Da habe ich irgendwie sowas wie Größenordnung 10 Euro Grundgebühr im Monat bezahlt und dafür hatte ich halt so Tarife, dass ich auf der Autobahn bei diesen Ionity-Schnellladesäulen für 35 Cent laden konnte.
Oh, das geht.
Und da muss man dann halt nur mal mit dem spitzen Bleistift rechnen, wie viel Kilowattstunden muss ich da laden gegenüber den Preisen, die sonst so aufgerufen werden. Und die liegen ja, die lagen schon, als ich das abgeschlossen habe, bei mindestens 55 Cent und je nach Anbieter auch schnell mal drüber. Und dann rechnest du dir das aus, 20 Cent pro Kilowattstunde, 5 Kilowattstunden, 1 Euro, wie viele muss ich laden, bis ich bei 10 Euro bin und schaffe ich das, die 120 Euro, die ich da im Jahr als Grundgebühr investiere in diese Karte über dieses eine Vertragsjahr, schaffe ich das mit meinen drei Fahrten ins Allgäu plus eine lange Urlaubsfahrt oder so und das rechnet sich relativ schnell so hin, dass das funktioniert. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen und schon ab Juni, wenn man einen neuen Vertrag abgeschlossen hätte, wäre schon ab Juni jetzt, die Zahlen sind ganz andere. Also jetzt sind wir bei über 50 Cent, also 50 Cent bei Ionity und teilweise, wenn es nicht Ionity ist, sondern ein anderer Schnelllader, irgendwie ein ENBW oder so, dann ist es noch mehr und die Grundgebühr ist jetzt nicht mehr 10 Euro, sondern 15 Euro. Und also da muss man jetzt dann schon einen sehr viel spitzeren Bleistift ansetzen, um das sich noch schön zu rechnen. Und alle anderen Anbieter aber genauso. Also es ist teilweise, zahlst du irgendwie 80 Cent die Kilowattstunde und das ist schon garstig. Also du kommst ja nicht drum rum, selbst wenn du jetzt zu Hause, so wie ihr, PV laden kannst, dann hast du das AC-Thema nicht, aber das DC-Thema, wenn du auf Langstreckenreise, wenn das dein einziges Auto ist und du damit deine Urlaubsreisen bestreiten möchtest, muss ja irgendwo herkommen, der Strom, ne? Und das ist schon, also die aktuellen Preise sind echt garstig geworden. Ja, wo die Börsenstrompreise wieder runtergehen. Die Ladekartenpreise tun
sich. Ja, das verstehe ich dann immer nicht, ne? Anteil erneuerbare Energie wird immer mehr, Strom produzieren wird immer günstiger, aber die Preise gehen trotzdem hoch. Da muss ich noch ein bisschen was tun die nächsten Jahre.
Ja. Ja, das macht halt auch dann, also wenn du so am Stammtisch den Kollegen davon überzeugen willst, dass er doch auch mal Elektroauto fahren soll, macht es halt nicht einfacher, wenn der Strompreis fürs Unterwegsladen so eine garstige Nummer ist. Ich meine, immerhin ist er nicht so wie der Benzin- und der Dieselpreis, so von ändert sich zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zweimal, sondern du hast irgendwie deinen vorher abgeschlossenen Vertrag und du weißt genau, was es dich kosten wird, wenn du morgens losfährst und weißt auch, was es dich in zwei Wochen auf der Rückfahrt kosten wird, weil da immer noch der gleiche Tarif gilt. Das ist schon irgendwie stabiler, aber ja, in die Senkungsrichtung ist es leider genauso stabil wie in die Erhöhung.
Da musst du dann erst wieder gucken, ne? Was kostet die Kilowattstunde und kommt da noch eine Blockierungsgebühr drauf und ne, kommt da noch eine Standplatzgebühr von so und so viel Cent pro Minute drauf und dann musst du da wieder rumkalkulieren, das stimmt schon. Ich meine, weil bei Freshmile ist ja glaube ich auch Ionity auch mit 35 Cent drin, aber da hast du dann noch 40 Cent pro Minute Standgebühr, wo ich dann auch denke, naja gut, bei 20 Minuten sind das 8 Euro, das ist überschaubar, aber wenn du natürlich nicht so super schnell laden kannst, dann hast du mit der Standgebühr schnell mal ein bisschen mehr als die normalen Kilowattpreise da drin. Ne?
Ja, ich habe es neulich für meinen, genau was du gerade sagst, die Freshmile Standgebühr mit Ionity habe ich neulich durchkalkuliert und da komme ich dann auf einen Kilowattstundenpreis von 57 Cent, wenn man es am Ende im Schnitt ausrechnet, so mit der durchschnittlichen Ladegeschwindigkeit, die ich so annehmen kann, realistisch, plus die Standzeit, die da rauskommt, plus das, was reingeladen wird. Wenn man das dann alles wieder durch die Kilowattstunden teilt, dann kostet die Kilowattstunde am Ende irgendwie sowas wie 57 Cent, ist auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Das würde bei dir vielleicht anders aussehen, die Rechnung, weil deiner schneller lädt, aber du darfst dann auch nicht irgendwie beim Sunnyfair irgendwie in den Stau von so einer Rentnertruppe reingeraten, die da gerade das Klo blockieren.
Genau.
Ist dann schnell mal 10 Minuten weg, 5 Euro drauf und dann ist die Rechnung im Arsch.
Also Leute, ich muss schnell raus, mein Elektroauto ist schon voll. Ja, genau. Was, du spinnst.
Genau, ja, oder du stehst irgendwie für den Kaffee zu lange an oder so, das kann dir alles, das hagelt dir dann. Nicht nur, dass du unterkoffeiniert bleibst, sondern dein Kilowattstundenpreis steigt mit jeder Minute, die du da stehst.
Jede Minute kann Kaffeeproduktion sind 40 Cent mehr. Ja,
das ist
die Uhr tickt.
Und der Kaffee wird immer teurer oder das ist der Strom wahlweise. Also, wie du dir das schön rechnest, ist egal. Ja.
Ach ja.
Na gut.
Verrückte Welt.
Verrückte Welt.
So, jetzt noch ein Codewort überlegen für alle, die noch nicht eingeschlafen sind.
Sehr gut. Nein, schlag vor, sag an.
Nasenbär. Schreibt Nasenbär in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt.
Genau.
Nasenbär, das war doch ERV, oder?
Nasenbär, ERV?
War das nicht, das war doch ein Lied von der ERV oder ein ganzes Album, glaube ich.
Es war jedenfalls nicht der Mausbär, das ist was anderes, aber das plaudern wir jetzt nicht aus.
Ich muss jetzt glaube ich, gleich mal auf Toilette, weil dieser ganze Liter Birnensaft, den ich jetzt getrunken habe,
wie vorne und hinten und oben raus. Hätten wir wieder bei dem Film wären.
Genau.
Ja, schönen Gruß an Sunny Mellis.
Full Circle.
Ehrlich.
Genau. Also
ich sehe mich schon auf dem Badezimmerboden rumrutschen.
Dann schreibt, das Klo kommt immer vorbei in so einem rhythmischen Takt. Ist nur wahr.
So gut.
Schreibt Nasenbär in die Kommentare. Auf diesem, vom Elon, diese Quatsch-Plattform, da weiß ich nicht, ob er da noch schreiben müsst, da lesen wir das dann in 6 Wochen. Aber auf unseren Kommentaren oder auf Mastodon könnt ihr gerne sneakpod@podcasts.social folgen. Kommentare werden sowieso immer gelesen. Und natürlich nicht vergessen, beim Nerd Talk reinhören, wenn ihr den Andi weiterhören möchtet. Wir danken fürs Zuhören und Andi,
hast du noch letzte Worte? Ich danke für die Einladung.
Genau.
In euren muckeligen Podcast immer wieder gerne. Und liebe Grüße von eurem dritten Mann Stefan. Ich soll euch ausrichten, für die nächste Sendung bitte den Film Rye Lane auf Disney Plus gucken.
Jetzt hätte ich was, das beinahe Rye vergessen. Lane?
Rye Lane. R-Y-E Lane, wie die Straße. Rye Lane.
Das ist ja... Das
Catcher
ist ja
in the Rye Lane.
Roggen.
Disney Plus, sagst du?
Genau.
Gut, das hätte ich wirklich fast vergessen.
Den hat sich eure zukünftige Gästin rausgesucht.
Stimmt, jetzt hätte ich beinahe diese Rubrik komplett verpeilt, weil ich mein Sendungsdokument auch schon zugemacht habe. Da muss man erst die Gäste fragen, damit die hier die korrekten Links eigentlich. Danke dir herzlichst, Anni. Rye Lane, eine Filmkomödie aus England.
Romantikkomödie. Klingt gut. Schade, dass ich nicht da bin nächste Woche. Naja. Und
schon wieder Sundance.
Klingt gut. Schade, dass ich kein Disney Plus habe.
Ja gut, muss man ja jetzt dann wegen, also ich weiß nicht, bist du Star Wars Fan?
Eigentlich schon, ja.
Ja, weil jetzt kommt ja, was haben wir heute, den 16., am 23. glaube ich, beginnt die Ahsoka-Serie.
Stimmt.
Insofern, da geht das wieder weiter.
Ich finde ja die Gummihörner
abstoßend. Wenn Morning Show bei Apple Plus durch ist, dann...
Findest die Gummihörner abstoßend, ja, aber die Rolle ist trotzdem toll. Also die Figur ist toll und die Schauspielerin, finde ich, macht das auch super.
Ich habe die ja erst einmal kennengelernt, da in welcher, war das Mandalorian?
Das ist bei Mandalorian, ja. Ja, zweimal ist sie aufgetaucht, aber für Clone Wars Fans ist sie durchaus öfter und Rebels auch. Von daher.
Na, mal gucken, ob ich das schauen werde, ich nehme es an.
Ja, wollte gerade sagen, am Anfang bist du immer so skeptisch, dass du immer so siehst, mal sehen und dann große Besprechung, großer Andor-Fan.
Ja, Andor fand ich super. Ich bin wirklich ein Andor-Fan. Wäre natürlich klasse, wenn das in der Weise weitergeht. Mal gucken.
Okay. Also, Stefan hat es indirekt über Andi schon verraten. Nächste Woche weiter Urlaubswochen, weiter Gästewochen. Und Andi, wir danken dir herzlich, dass du da warst.
Mhm. Ich danke euch für die Einladung.
Gerne. Und genau, die Gästewochen gehen weiter. Wir haben jetzt so verschiedene Besetzungen, verschiedene Gäste mit unterschiedlichen von uns und so weiter. Also es wird sich mischen, weil Urlaube nach wie vor hier alles durcheinander wirbeln, so wie das immer so ist im Sommer. Und wahrscheinlich auch bei den Hörern und Hörerinnen jetzt diese Sendung dann irgendwann im Oktober gehört wird, wenn man dann endlich wieder dazu kommt, sein Leben so sortiert zu haben, wie es sich eigentlich im Rest des Jahres strukturiert.
Aber ja, ich bin dann in 4 Wochen wieder dabei.
Genau, für dich ist es jetzt erstmal eine Weile Pause. Mhm. Und ja. Schreibt in die Kommentare, wann auch immer, muss nicht sofort sein. Wir lesen auch die von den alten Folgen gerne. Und wenn man manchmal dann so drüber liest und sich denkt, was habe ich da noch gesagt? Worauf bezieht sich das? Was ich dann selber nicht mehr erinnern kann, aber meistens kriegen wir es dann irgendwie noch raus. Im Zweifel hören wir in die Sendung nochmal rein. Dafür gibt es die Kapitelmarken. Auch in dieser Folge waren die Kapitelmarken wichtig, um unseren Spoilerteil zu überspringen. Kommentare auf sneakpop.de und das war's. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht, ihr Nasenbären.